Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 250, dem inzwischen 250. Podcast von dvdnarr.com. Ich bin Stefan und bei dieser Jubiläumsaufgabe ist mit mir verbunden per Skype.
Hallo Andreas.
Und Wolfgang, hallo.
Hi. Also, 250 Ausgaben haben wir schon hinter uns. Ich war nicht von Anfang an dabei. Irgendwelche Gedanken, Worte von euch dazu, die ihr jetzt, sag ich mal, die OGs hier seid?
Es ist immer noch schön. Also ja. Ich habe immer noch meinen Spaß. Ich quatsch gern mit euch und von daher alles gut.
Ja, auf die nächsten 250 Ausgaben.
Von mir aus.
Aber ist durchaus ja auch ein langer Weg jetzt gewesen. Wir haben angefangen 2008.
November 2008. Ich sage mal so, es sind zwar nicht im Verhältnis zu anderen Podcasts nicht viele Ausgaben, aber von der Laufzeit können wir da, glaube ich, mit vielen mithalten.
Ja. Das stimmt.
Und genau genommen sind wir ja ein bisschen über die 250 Ausgaben. Ihr hattet ja auch das ein oder andere Special in der Vergangenheit zu Fantasy Filmfest und Fantasy Filmfest Nights mit aufgenommen.
Ja.
Ist, glaube ich.
Ich glaube, eigentlich hatten wir auch eine Ausgabe 0.
Genau, wir haben bei 0 zu 10 angefangen.
Genau, okay. Rechnerisch wäre es, glaube ich, jetzt vom Normal sogar die 251. Aber. Ja. Wir wollen nicht zu pingelig sein. Wir sind froh, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Hoffen, dass wir noch eine Weile durchhalten. Und ja, haben immer noch Spaß dabei, auf jeden Fall.
Genau.
Auf alle Fälle. Ja, und da werden wir die Tradition hüten. Und so wie heute, da werden wir nichts verändern und weiter unsere Struktur beibehalten. Trailer, Last Scene, Hauptreview und entsprechend fangen wir jetzt mal mit ein paar Trailer an. Ich habe ein paar rausgesucht. Bunte Mischung, hoffe ich. Und beginnen wollen wir mit 1992. Andreas.
Ja, passt irgendwie zu meinen Last Scene heute, würde ich sagen. So ein bisschen, also auf jeden Fall zu einem davon. Weil er wirkt tatsächlich so ein bisschen wie so ein Oldschool-Actionfilm, auch vom Jahr her, dass er im Titel hat, würde das gut passen. Ray Liotta dabei, also auch da ein alter Veteran. Ich sage, gar nicht mal so schlecht, den könnte ich mir auf dem Streamingdienst gut vorstellen, dass ich mir den mal angucke.
Ja, ging mir ähnlich. Er muss ja dann, wenn Ray Liotta dabei ist, schon eine Zeit lang liegen irgendwie. Ist ja dann auch so ein bisschen zwiegespalten, das Ganze. Das ist ja dann auch, muss ja irgendwas bedeuten, wieso er schon das ein oder andere Jahr herumliegt, aber der Trailer sah jetzt ehrlich gesagt ganz solide aus, auch ganz spannend da mit diesen Rodney King Unruhen in L.A. und dann diesem Platin-Raub oder so, der da, den sie da planen oder durchziehen wollen und Tyrese Gibson da irgendwie seinen Sohn auch noch irgendwie sucht oder zu sich holen will, also sah ganz okay aus, ist für mich auch so ein klassischer Leih- oder Streaming-Kandidat irgendwann mal.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin etwas positiv überrascht worden, als ich das zuerst las. Ne? Irgendwie ein neuer Tyrese Gibson-Film mit Ray Liotta, dachte ich auch genau, was Wolfgang sagte. Okay, Ray Liotta ist schon ein bisschen länger tot, leider. Tyrese Gibson, gucken wir mal den Trailer an. Aber ich muss auch sagen, ich fand ihn auch ganz brauchbar. Optisch sah der nett aus. Darsteller, okay. Ray Liotta nochmal zu sehen, sehr gern. Solche Rollen kann er. Warum nicht? Und beim Ansehen des Trailers ist mir auch gefallen, dass ich noch immer nicht Detroit von Catherine Bigelow geguckt habe, was irgendwie eine ziemliche Lücke ist, in meinen Augen zumindest, weil es ja da auch um solche Rassengeschichten und Unruhen geht. Aber irgendwie bin ich noch nie dazu gekommen, den zu gucken. Ich habe den auch völlig vom Schirm verloren, aber jetzt ist wieder aufgetaucht, hätte ich fast gesagt. Aber 1992 sieht grundsolider aus. Würde ich mir angucken, wenn er irgendwie bei Prime oder so auftaucht.
Ja.
Habt ihr den Detroit schon gesehen?
Nein. Aber muss sagen, der interessiert mich irgendwie nicht so wirklich. Bin ich ganz ehrlich.
Okay.
Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen.
Okay. Gut, dann machen wir weiter. The Last Breath, leider auch tragischer Hintergrund. Es ist der letzte Film von Julian Sands. Wolfgang.
Das sagt mir jetzt leider nichts.
Okay.
aber Trailer, muss ich gestehen, sah überraschend unterhaltsam aus mit diesem Schiffswrack und den Haien, die sie dann in die Zange nehmen, die Taucher, die da unten sind. Ah, die Effekte waren ja dann gerade da am Schluss, wie dieser Hai auftauchte, schon etwas trashig. Aber der könnte jetzt ganz dumme, leichte Unterhaltung sein, sage ich mal. Da wäre ich jetzt nicht abgeneigt.
Andreas, dir sagt Julian Sands, glaube ich, was?
Ja, definitiv. Schade, dass er auch schon von uns gegangen ist. Wobei ich immer sage, man muss nicht irgendwo allein immer in der Gegend rumwandern. Und da ist er ja nicht der Erste und nicht der Letzte, dem das passiert ist. Und ja, schade drum. Ich mochte den eigentlich immer ganz gern. Hat auch in sehr trashigen Filmen mitgespielt, aber auch in besseren, wo er dann immer ein oder andere nette Nebenrolle hatte. Ich glaube, für uns, Stefan, ist er immer noch The Warlock, oder?
Ja, The Warlock oder der Typ aus Arachnophobia.
Genau.
Ja, genau, das war so die Zeit, ne?
Definitiv. Ansonsten, ja, der Trailer hat mich jetzt persönlich nicht so vom Hocker gerissen. Da gibt es bessere Hai-Filme.
Ja, es ist so ein typischer Hai-Film, fand ich okay. Es gibt wesentlich schlechtere Haifisch-Filme, aber gewiss auch wesentlich bessere. Der Regisseur ist Skandinavier. Der hat vorher einen Taucherfilm gedreht, Breaking Surface hieß der. Und da werde ich nachts auf ein Remake bei meinen Last Scene später eingehen. Also auch noch so eine kleine Connection hier. Okay. Innerhalb dieses Podcasts. Gut, also da sind wir alle nicht ganz so angetan von The Last Breath. Vielleicht sieht es ja mit Meanwhile on Earth besser aus. Und da fange ich einfach mal an. Bis vor ein paar Stunden wusste ich nicht, dass dieser Film existiert. Bin zufällig auf den Trailer gestoßen und fand ihn eigentlich ganz ansprechend, muss ich sagen. Ich fand, er hatte eine gute Stimmung. So ein bisschen dieses Mysteriöse, so ganz leichten Horror-Einschlag. Kosmonaut verschwindet oder Astronaut verschwindet, die Schwester findet dann irgendwie die Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren, theoretisch irgendwelche Lebensformen, möglicherweise eine Art Invasion und so weiter. Ich fand's nett, absolut, und den würde ich mir auf jeden Fall irgendwie mal angucken, weil ich dadurch neugierig geworden bin, was ich in diesem Trailer gesehen habe.
Ja, ist irgendwie eine etwas surreale Alien-Invasionsvariante, also nicht... nicht irgendwie so groß mit den Raumschiffen und alles niederschießen und wie auch immer, so wie man es aus dem ein oder anderen Hollywood-Film ja kennt, sondern eher so ein bisschen subtil die Menschheit, die da wohl unterwandert werden soll oder so, und ja dann auch die unsere Hauptdarstellerin, die mit dem Motiv, dass ihr Bruder zurückkehrt, quasi ein bisschen zur Mithilfe gezwungen wird oder geködert wird. Also sah ganz okay aus und könnte ich mir durchaus vorstellen, den mal anzuschauen.
Also ich hatte ihn ein bisschen auf dem Schirm schon, aus einem Grund, weil der vorige Film des Regisseurs, I Lost My Body, Nummer 2 in 2019 bei meinen Top 10 war. Okay. Zeichentrickfilm, den es auf Netflix gibt und den ich immer noch absolut empfehlen kann. Der ist nicht perfekt, aber er hat eine super tolle Stimmung und war auch oder ist da auch schon sehr eigenwillig, ähnlich wie der jetzt hier auch. Von daher, war der definitiv bei mir auf der Agenda. Und als ich dann irgendwie mal recherchiert hatte bezüglich des Regisseurs, was der sonst noch gemacht hatte und der so, schon so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Stefan hat, war dann natürlich auch noch ein Grund mehr, den anzugucken.
Muss ich nachher mal googeln, wa? Ja, ich habe mir tatsächlich deinen Film jetzt aufgeschrieben, I Lost My Buddy. Hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, welcher das war. Ich hatte es dann irgendwie auch gelesen, dass er vorher I Lost My Buddy gedreht hat, aber ich konnte es auch nicht zuordnen und ich habe auch nicht weiter nachgeschaut. Aber jetzt scheint er ja doch ganz interessant zu sein, wenn du ihn so hoch auf deine Top-10-Wertung eines Jahres gesetzt hast.
Ja, und das für eigentlich in Anführungsstrichen sogar einen romantischen Film.
Juhu.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Also gut. Mal wieder was man rausgucken könnte.
Ja.
Okay, gut. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen zu etwas Leichterem. Coop, Ausrufungszeichen, Wolfgang.
Ah, der könnte durchaus auch ganz unterhaltsam und witzig werden, da mit diesem, spielt ja dann im Anfang des letzten Jahrhunderts und wie dann quasi die Dienerschaft, beziehungsweise der Koch jetzt in dem Fall, gegen die Hausherren aufbegehrt und zur Zeit der spanischen Grippe war es, glaube ich, und da ist halt so eine Culture-Clash-Komödie oder Komödie, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber sah zumindest ganz interessant aus, auch vom Setting und wenn der irgendwo mal im Stream läuft oder so, dann schaue ich mir den bestimmt mal an.
Ich nicht.
Warum nicht?
Zu lustig. Nee, nein, also ich mag der Hauptdarsteller, wie heißt der, Sarsgaard auch?
Peter Sarsgaard.
Ja, genau. Ist nicht so meins. Er hat mal ganz nette Sachen, so wo ich okay, aber ich ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler, sag ich mal. Und ich mag so, ich weiß nicht, diese Art von Komödien nicht wirklich. Also das ist meistens für mich persönlich immer zu anstrengend, einfach das anzugucken. Bin ich ganz ehrlich.
Mhm. Okay. Ich konnte tatsächlich auch mit dem Trailer was anfangen. Ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der große Komödienfan, aber tatsächlich fand ich den relativ charmant. Ich musste schmunzeln, als du es gerade mit dem Skarsgård gesagt hast, weil ich es in Erinnerung habe, dass du schon ein paar Mal im Laufe unserer Podcast-Karriere erwähnt hast, dass du ihn nicht so schätzt. Ja. für mich ist er okay. Also, aber nee, ich fand den Trailer tatsächlich ganz, ganz amüsant irgendwo und ich würde ihn mir angucken, wenn der auf dem Streaming-Service auftauchen würde. Geld würde ich dafür nicht ausgeben oder ähnliches, aber dafür fand ich ihn schon ganz nett, dass ich mir den schön, falls er auftauchen würde, mich daran erinnert. Allein vom Titel her würde ich wahrscheinlich drauf stoßen und sagen, okay, das war also der und dem mal eine Chance gebe. Das, also dafür hat er mich durchaus angesprochen, irgendwie der Trailer, muss ich gestehen. Gut, gut. Genauso wie der nächste Trailer, da fange ich auch einmal an. Anora wusste ich auch bis vor ein paar Tagen nicht wirklich, dass es den gibt, obwohl ich, glaube ich, irgendwann bestimmt mal gelesen habe, dass er die Goldene Palme in Cannes dieses Jahr gewonnen hat. Aber ja, da bin ich so ein bisschen Richtung Andreas' Argumentation gerade. Ich finde Mickey Madison manchmal echt anstrengend und hier scheint es vielleicht zu gehen, wenn sie nicht zu überdreht auftritt. An sich fand ich den Trailer nämlich ganz nett, würde mir den auch definitiv anschauen wollen. Über halt, ja, ne, so ein Callgirl oder Escort, die Ehe eingehen, russische Familie, Hintergrund, keine Ahnung, ob es da auch irgendwie kriminelle Aktivitäten gibt, aber ein bisschen was wird ja angedeutet. Aber ich fand es ganz interessant und dadurch, dass er mich irgendwie angesprochen hat, der Trailer durchaus, und dass er scheinbar auch so gut ist, dass er die Goldene Palme gewonnen hat, würde ich den mir schon angucken wollen. Wie gesagt, Mickey Madison, so in den Rollen, wo ich sie gesehen habe, war sie teilweise ganz gut, aber ist manchmal einfach drüber. Und wenn das hier irgendwie in Schach gehalten wurde, dann könnte das was werden.
Ich habe gerade gesehen, der geht auch fast 2,5 Stunden. Dann, wenn, wie du sagst, wenn sie dann drüber ist, dann ist es eine lange Zeit zum Durchhalten. Aber ich kann mich dir anschließen. Ich fand den auch ganz witzig und unterhaltsam und die Ausgangssituation ist ja auch eine ganz nicht ungewöhnlich, aber ganz witzige mit, wie du schon gesagt hast, dem Callgirl, der ist da diesen jungen Russen heiratet, der ja irgendwie sehr viel Geld zur Verfügung hat und wie du schon sagst, wo man nicht so genau weiß, wo es herkommt. Sah ganz okay aus, aber ja, wenn dann die Figur recht anstrengend wird oder die Hauptfiguren, dann ist es auch eher eine Qual. Aber ja, den würde ich mal auf mich zukommen lassen.
Ja, das ist, glaube ich, nichts für mich. Ich hatte von Sean Baker, dem Regisseur, The Florida Project mal versucht zu gucken. Der ja auch sehr hoch gelobt war, aber es ist auch irgendwie nicht meine Art von Film gewesen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Red Rocket hat er noch gemacht, irgendwie zwischendrin. Genau. Da habe ich einen Trailer auch gesucht, aber auch der hat mich nicht wirklich angesprochen und von daher denke ich auch nicht, dass ich Anora gucken werde, unabhängig von der Hauptdarstellerin.
Okay. Ja, die beiden Vorgängerfilme habe ich auch noch nicht geschaut. Ich weiß, dass es sie gibt, aber da war auch das Interesse irgendwie nicht vorhanden, die jetzt irgendwie aktiv mehr irgendwo rauszusuchen oder so. Ja, mal gucken. Mal gucken. Bleibt abzuwarten, würde ich sagen.
Ja. Mal schauen. Gelobt wird er ja auch. Und wie du schon sagst, Cannes hat er auch gewonnen. Aber ich auch von der Story her spricht es mich jetzt nicht wirklich an.
Okay. Wenn es keine abschließenden Worte gibt, scheint nicht so. Dann machen wir weiter. Last Scene. Und da würde ich heute mal beginnen. Ich habe mir zwei Sachen in letzter Zeit angeguckt. Eigentlich ein paar mehr, aber zwei möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Wir beginnen einen, den hatte ich bei der 99-Cent-Aktion bei Amazon geliehen, und zwar The Dive. Worum geht's? Oder beziehungsweise was für ein Film ist das? The Dive klingt etwas generisch. Ist tatsächlich ein deutsches Remake des schwedisch-norwegisch-belgischen Films Breaking Surface, den ich vorhin kurz erwähnt habe. Jener Film stammt aus dem Jahr 2020, The Dive aus dem Jahr 2023. Ist also jetzt auch nicht so die Zeit vergangen zwischen diesen beiden Filmen. Und normalerweise ist es ja definitiv so, dass ich eigentlich eher nicht zum deutschen Produkt greifen würde, wenn es ein schwedisches Pendant oder ähnliches gibt, weil ich durchaus skandinavische Filme auch gern mag. Aber hier wurde ich doch so ein bisschen dazu animiert, den zu gucken. Auch nicht wegen dem Regisseur, Maximilian Erlenwein heißt er. Der hat Stereo und so gedreht, habe ich alles nicht gesehen, weil, um es nochmal zu sagen, ich bin nicht so der deutsche Filmfreund. Aber hier ist es so gewesen, dass ich hauptsächlich darauf aufmerksam wurde, weil Sophie Lowe die Hauptrolle spielt, die mag ich gern. Und dass der Film auch auf Malta spielt und dort gedreht wurde, wo ich vor einiger Zeit im Urlaub war. Und so dachte ich, nur greifen wir doch mal zu dem, und dann bot sich die Aktion bei Amazon dafür an. Worum geht's? Erzählt wie die Geschichte von zwei Schwestern, Drew und May. Die sind sich so ein bisschen entfremdet über die Jahre, weil, wie es so ist in der Familie, bestimmte Sachen aus der Vergangenheit, die natürlich auch mit in diesem Filmverlauf reinspielen. Und die treffen sich eigentlich regelmäßig, ich glaube einmal im Jahr ist das, wenn ich mich recht erinnere, zum Tauchen, weil sie auch früher sehr viel im Wasser gemacht haben, damals noch zusammen mit ihrem Vater. Und dieses Mal suchen sie sich einen Steilküstenabschnitt auf Malta auf. Schön entlegen, aber halt mit so einem Steg schon vorbereitet, extra für Taucher, weil es da auch, man braucht eine Weile, um runterzukommen, die Klippe runter, um bis zu so einem kleinen Kiesstrand zu kommen, und von da aus führt halt so ein metallener Steg ins Wasser, und dann geht es auch nochmal schön unter Wasser abwärts mit einer kleinen Höhlenformation da drunter und so. Also eine sehr schöne Tauchstelle, abgelegen, gelegen, und da wollen die beiden halt auch tauchen. Das machen sie auch, und das läuft alles gut. Und wie es dann so ist in so einem Film, gibt es aber natürlich irgendwann eine Not- oder eine Gefahrensituation. Die ist in dem Fall oben oberhalb der Wasseroberfläche ein Erdrutsch oder auf jeden Fall gibt ein Teil von dem Hang nach. Dadurch passiert es, dass sowohl ihre Sachen, die noch am Strand liegen, verschüttet werden, als auch dass Felsbrocken ins Wasser rollen und natürlich auch in ihre Richtung nach unten sinken. Dabei passiert es, dass eine der beiden Schwestern, nämlich May, mit dem Bein eingeklemmt wird, weil ein Felsbrocken halt runterfällt. Und jetzt ist es natürlich so, dass irgendwann die Luft ausgeht. Und die Sache ist die, eigentlich gibt es Tanks oben, und die sind aber verschüttet worden. Es gibt auch Ersatztanks im Auto, aber der Zeitfaktor spielt halt eine Rolle, weil sie es einfach nur eine bestimmte Zeit gibt, wie lange sie dort unten sein kann, bis der Tank leer ist, bis er gewechselt werden muss, etc. Es droht keine neue Gefahr, dass weitere Erdrutsche und so passieren, das nicht. Also so weit geht das Ganze nicht, sondern das ist halt die Situation. Und die Problematik ist halt auch, wie man an andere Sachen kommt. Und zum Beispiel ist das ganz nett gemacht, weil der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Drew muss halt sowohl auftauchen, darf nicht zu schnell auftauchen wegen der Dekompression, muss den Hang hochrennen, ans Auto ran. Die Tanks sind aber leider im Kofferraum eingesperrt und ihre Tasche ist halt, wie gesagt, am Strand verschüttet. Und somit musste versuchen, auch den Wagen aufzubrechen. etc. pp. Also diverse Sachen. Gut gemacht, auf jeden Fall. Wettlauf gegen die Zeit, definitiv. Zwischendurch bleibt man auch bei May unten vom Film her. Sie fängt so ein bisschen an zu halluzinieren, beziehungsweise einfach auch Sachen aus ihrer Vergangenheit durchzudenken oder in Erinnerung zu rufen. Und das wird zum Glück auch nicht überstrapaziert. Und es ist halt auch eine schöne Sache, also beziehungsweise die Unterwasseraufnahmen sind schick und so, aber die Schwere der Situation ist halt auch ein Kontrast zu dem schönen sonnigen Wetter, zu dem schönen Wasser und ähnliches. Und natürlich dadurch, dass es so abgelegen auf Malta spielt, ist es halt wirklich nur felsig alles um die Szenerie herum und wirkt dadurch auch so ein bisschen lebensfeindlich, das Ganze, also einfach die kargen Landschaften. Und einfach dieses Auf- und Abtauchen, nicht schnell genug auf- und abtauchen oder dann einfach zu schnell auftauchen und ähnliches, spielt da alles mit rein. Das ist alles ganz gut gemacht auf jeden Fall. Die beklemmende Lage und so wird nachfühlbar vermittelt. Auch am Anfang, wo sie in die Höhle reintauchen. Ich bin kein Wasserfreund und habe auch nicht so das Bedürfnis, groß tauchen zu gehen und schon gar nicht, sich durch enge Höhleneingänge zu quetschen, weder auf Land noch unter Wasser. Da schon gar nicht. Also da war bei mir auch so ein bisschen Beklemmung beim Zusehen einfach. Und dementsprechend hat der Film eigentlich ganz gut bei mir funktioniert. Es werden auch bestimmte melodramatische Sachen nicht groß aufgefahren. Also da wird sich ein bisschen zurückgehalten, auch in Sachen bei bestimmten Spannungssituationen. Dadurch wirkt das ein ganz bisschen eingeschränkt. Also man hätte in Sachen Thrills definitiv noch mehr rausholen können. Aber ich fand die Ideen ganz gut, vor allem wie man in dieses Auto versucht reinzukommen, wie sie versucht Hilfe zu holen und so, das ist wirklich gut gemacht und der Film ist soweit ich es beurteilen kann, ziemlich realistisch in der Hinsicht und gefiel mir deswegen wirklich gut in der Beziehung. Wie gesagt, es ist ein glaubwürdiger Film irgendwo, also man muss nicht zu viel Suspension of Disbelief aufwarten, man kann sich das angucken, Tom Tykwer's Kameramann, Frank Riebe hat alles ganz schick bebildert auf jeden Fall, ich mag Sophie Lowe, auch die andere Darstellerin, die ich vorher nicht so kannte, Luisa Krause, war gut, definitiv, die Regie war völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, manchmal hätte ich mir doch gewünscht, so blöd das jetzt auch klingt, dass man so ein bisschen mehr auf das traditionelle Spannungserzeugungselement eingegangen wäre. Nichtsdestotrotz, starke 6 von 10 von mir. Ich kenne das Original nicht. Das Original spielt auch, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das vor der isländischen Küste spielt oder auch der skandinavischen, ist aber schon vom Setting halt das komplette Gegenteil. Während es hier alles sonnendurchflutet ist und ähnliches, spielt das Original halt in der eisigen, düsteren Nordsee. Somit hebt sich das schon ein bisschen ab. Die weiteren Unterschiede kenne ich nicht, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so das Verlangen, das Original zu gucken. Dieses Remake für einen deutschen Film, alle Achtung, absolut gut international produziert, ist halt auch auf Englisch und kann sich sehen lassen. Ich war zufrieden, 6 von 10, also 6,5 von 10, also quasi starke 6 von 10 von mir und kann den durchaus empfehlen, dass wenn er zum Beispiel bei Prime mit im Abo drin ist, dass der mal geguckt wird oder ähnliches. Und Andreas hätte ihn ja schon fast geguckt, aber ist knapp dran vorbeigeschrammt, ne?
Korrekt, aber ich hatte ihn mir geliehen, aber leider vergessen zu gucken und dann war die Zeit abgelaufen, aber ich kann immerhin sagen, ich habe es original gesehen, Breaking Surface. Ich glaube, also ich weiß nicht, wo es direkt spielt, aber es soll schon, glaube ich, eher in Norwegen, Schweden, okay, irgendwo da oben spielen, gedreht wurde, das weiß ich, hatte ich nochmal nachgeguckt auf den Lofoten und von daher... wie du schon sagst, da war es eher kälter und düsterer, aber auch, ich sage jetzt mal, die Handlung eigentlich relativ identisch. Von daher, keine Ahnung, werde ich mir mal bei Gelegenheit der Dive angucken, wie das Ganze in Sonne aussieht.
Ja, Lola rennt für Taucher.
Genau.
Ist mir doch im Kopf gegangen.
So ungefähr. Einmal rauf, einmal runter.
Ich muss gestehen, fand ich jetzt ganz spannend, deine Schilderung. Ich habe mir den jetzt parallel bei Videobuster mal auf die Leihliste auch gesetzt. Mal schauen, wann er ankommt und ob er dann im Player landet oder ungesehen zurückgeschickt wird, was ja auch hin und wieder vorkommt. Aber Das klang jetzt ganz interessant, deine Schilderung zu The Dive.
Ja, kannst dir, wie Andreas wohl sagte, einfach aussuchen, ob du halt das Sonnige haben möchtest oder das düstere Nordische. Aber ja, inhaltlich sollen die wohl sich nicht viel geben. Aber naja, warum nicht? Also, ich war zufrieden. Gut, ich war auch im Kino und kann auch schon vorwegnehmen, dass ich auch da zufrieden aus dem Kino rausgekommen bin. Ich habe mir Maxine angeguckt, den Abschluss der Trilogie oder vorzeitiger Abschluss der Trilogie, weil eventuell denkt Ty West, der Regisseur, nochmal drüber nach, vielleicht doch noch was nachzulegen. Teil 1 war X, dann kam das Prequel Pearl und jetzt geht es um Maxine, geschrieben mit 3X. Und worum geht's? Es geht um die besagte Maxine Mix, wieder gespielt von Mia Goth. Die hat das Porno-Dreh-Massaker überlebt aus X und ist jetzt in den 80ern angekommen und arbeitet als Pornodarstellerin in L.A. Möchte es aber natürlich weiterbringen, denn sie möchte natürlich immer noch ein Star werden und es zu großem Ruhm in Hollywood bringen und spricht deswegen auch gleich am Anfang vor. Ein Horrorfilm soll gedreht werden und da hat sie gleich am Anfang eine sehr aussagekräftige Audition, wo sie auch der Regisseurin sehr gefällt. Und dementsprechend bekommt sie relativ schnell die Rolle und die Dreharbeiten sollen in Kürze anfangen. Und das ist so ihr Traum, dass sie mit dieser Rolle rauskommt. Es ist eine Fortsetzung, The Puritan Teil 2. Und die Regisseurin Elizabeth Bender, gespielt von Elizabeth Debicki, möchte daraus einfach sehr nicht nur einfach einen B-Movie-Horrorfilm drehen, sondern wie es heißt, a B-Movie with a Movie Ambition. Und dass halt, ja, das was Besonderes draus wird. Und sie sieht in Maxine halt die Chance, setzt sich auch gegen die Produzenten durch, eine Pornodarstellerin zu engagieren. Und ja, Maxine wähnt sich in Richtung ihrem Ziel, dass sie da auf dem richtigen Weg ist. Aber wie es denn so ist, in dieser Filmreihe kann es das nicht gewesen sein. Nein, hier geht nämlich auch der Night Stalker um, ein berühmter Serienkiller aus den 80ern. Gab es wirklich und der mordet gerade auch in L.A. Und das macht alle gerade ein bisschen nervös. Und auch plötzlich geschieht es, dass in Maxines Nähe Leichen auftauchen, die alle mit ihr in Verbindung stehen, die auch alle satanistische Male tragen und was auch ein Zeichen des Night Stalkers ist. Man geht allerdings irgendwie relativ schnell davon aus, dass sie eventuell auch nichts mit dem Night Stalker zu tun haben könnten, die Taten. Und somit ist nicht ganz klar, was da los ist. Zwei Polizisten bekommen den Fall zugeteilt, Williams und Torres, gespielt von Michelle Monaghan und Bobby Cannavale. Und die gehen der Sache nach, aber natürlich gerade in dem Milieu, in dem sich Maxine bewegt, Sexjobs, Pornodrehs, schmuddeligere Videotheken, Hinterhöfe und sowas, da möchte natürlich nicht so viel, die Leute nicht so viel Kontakt mit der Polizei haben. Also da ist auch die Sache so ein bisschen schwierig, um da an Spuren zu kommen. Und Maxine will die natürlich auch selbst der Sache auf den Grund gehen. Denn es sind ja ihre Bekannte, die sterben. Weitere Spieler in diesem ganzen Spiel sind zum Beispiel ein schwieriger Privatdetektiv, John Labatt, der wird gespielt von Kevin Bacon. Der versucht da auch irgendwie mitzumischen, hat einen mysteriösen Auftraggeber und ähnliches. Ist er der Killer? Hat er da was mit zu tun? Wer ist sein Auftraggeber etc.? Es gibt so ein paar Handlungsstränge in dem Film. Und am Ende werden alle irgendwie nach und nach zusammengefügt. Und das ist Maxine. Ich habe Maxine auf Deutsch geguckt, weil es leider keine O-Ton-Vorstellung gibt. Fand ich sehr schade. Nichtsdestotrotz kann man sagen, die Synchro war völlig in Ordnung. Und der Film ist gut. Er hat mir nicht ganz so gut gefallen wie die ersten beiden Filme. Ich kann nicht ganz genau sagen, woran es lag. Vielleicht ist es einfach so dieses 80er-Jahre-Ambiente, das man irgendwie schon kennt. Und es liegt ein bisschen dran, dass am Ende, worauf das Ganze hinausläuft, mich nicht ganz gepackt hat, so wie es hätte sein können. Es sind ein paar coole Elemente drin und das gefiel mir auch wie es gemacht wurde und wie es gedreht wurde und das Setting der finalen zwei Sequenzen fand ich auch sehr cool. Aber ich fand so ein paar Handlungsfäden wurden nicht ganz optimal ausgestaltet, sage ich mal. Also es gibt aber auch so einige davon. Und das ist so das Ding. Es gibt die Sache mit dem Filmdreh und der Regisseurin und die Schauspielerin des ersten Teils von The Puritan, gespielt von Lily Collins, die ist auch wieder dabei und die spielt da auch irgendwie rein. Und wie das Ganze so verwoben wurde, fand ich nicht ganz so optimal. Es war völlig in Ordnung und es ist nicht so, wo man denkt, das war ein bisschen weit hergeholt, aber es war so ein bisschen einfach irgendwie gestrickt. Auch die beiden Polizisten, ja, es muss irgendwo immer Polizisten geben, aber auch da hätte man mehr draus machen können. Der Bobby Cannavales-Figur zum Beispiel, der wollte auch mal Schauspieler werden und versucht einfach irgendwie auch bei, wenn er Good Cop, Bad Cop spielt mit bestimmten Personen, auch so dieses Schauspielerische mit reinzubringen. Während Michelle Monaghans Figur mehr so die einfach ernst und No-Nonsense-Polizistin ist. Das hätte man auch so ein bisschen verfeinern können. Wie gesagt, es gibt so ein paar Plotstränge, die da drin sind, die nicht ganz so optimal gelöst wurden, ohne dass es schlecht ist. Wo man nur dachte, da hätte ich irgendwie, um es mal sozusagen den X-Factor ein bisschen stärker herausgestellt gesehen. Aber ansonsten gefiel mir der Film wirklich gut. Er hat ein paar herausragende Gewaltspitzen. Ich will sagen, die blutigsten oder die, sagen wir es mal so, die explizitesten der Reihe. Aber auch nicht viele davon. Grundsätzlich ist es viel einfach ein Zeitgeistfilm. Es gibt punktuelle Gewaltspitzen. Das Milieu wird halt hervorgehoben, so in dem Spiel, so dieses Underbelly von L.A. Es gibt coole Szenen einfach in den Hollywood-Studios und auch den Backlots. Es gibt ein Set-Piece, was in und um dem alten Norman Bates Psycho-Gebäude spielt und dem Set von Bates Motel. Das ist alles sehr cool gemacht. Und was dem Film wirklich auch wieder zugute kommt, ist, dass Ty West es irgendwie echt drauf hat, so dieses Lokalkolorit von bestimmten Zeiten zu fesseln. Denn der Film wirkt nicht so, möchte gern 80er Jahre, sondern er wirkt schon echt 80er Jahre. Also wo er nicht sagt, da haben sich ein paar Leute ein paar alte Klamotten angezogen und so, sondern er wirkt schon sehr, sehr 80er, ohne dass es aufgesetzt wird. Die Darsteller machen alle ihre Sache gut. Mia Goth ist super. Elizabeth Debicki als Regisseurin war super. Kevin Bacon als schmieriger Privatdetektiv köstlich. Irgendwann auch sehr mitgenommen, weil er von Maxine auch mal verprügelt wird. Hat auch so einen Anzug an, der sehr stark an Jack Nicholsons Anzug in Chinatown erinnert und hat zwar kein Pflaster auf der Nase, aber ein paar andere Pflaster am Körper und das ist schon ganz cool und die Musik ist cool, die Optik ist cool, es werden echte Nachrichtenclips eingespielt von dem Night Stalker und das Ganze passt gut. Und es ist halt auch wieder, was mir auch gefiel, einfach ein komplett anderer Film als die anderen beiden Filme. X ist ja so ein klassischer Texas Chainsaw Massacre-artiger Film. Pearl war so dieser Technicolor-Film, der Anfang des 19. Jahrhunderts spielte. Und der ist jetzt wirklich so ein 80er-Jahre-Krimi irgendwie, Serienkiller-Geschichte. Und der macht Spaß. Und wer auch gut ist, der mir auch immer wieder eigentlich gefällt, ist Giancarlo Esposito spielt mit als der Manager von Maxine. Teddy Knight, der war cool. Halsey, die Sängerin, spielt mit. Und es ist einfach ein cooler Film irgendwo. Wie gesagt, er hat mich nicht ganz packen können. Ich freue mich aber definitiv auf den Rewatch und dann auf Englisch. Hat mir, wie gesagt, jetzt nach dem Kinogang einen Tick weniger gefallen als die ersten beiden, denen ich beide knappe 8 von 10 gegeben habe. Der hier liegt bei einer guten 7 von 10 bei mir, könnte es eventuell noch schaffen. Aber ich würde tatsächlich sagen, immer noch ein guter Film, aber minimal der schwächste meiner Meinung nach der beiden oder innerhalb der drei der minimal schwächste, aber eine klare Empfehlung. Ich hoffe, da gibt es auch ein Mediabook, damit ich es neben den anderen beiden im Regal stehen habe. Und theoretisch ist die Möglichkeit natürlich gegeben, dass Ty West noch einen vierten Film hinterher dreht, wenn er auch wieder anders ist und ähnlich vom Niveau her und nicht noch weiter abrutscht aus irgendwelchen Gründen, dann bin ich auch gern bereit dazu, denn die Figur Maxine Minx ist irgendwie schon eine coole und gern her damit, sage ich mal. Eure Meinung dazu, ihr wollt ihn bestimmt auch nochmal sehen, dann wahrscheinlich zu Hause.
Ja, also ich definitiv zu Hause, Kino werde ich nicht gehen. Ich bin ja im Gegensatz zu dir schon bei Pearl nicht ganz so begeistert gewesen. Muss auch ehrlich sagen, ich brauche oder bräuchte eigentlich nicht mehr davon, weil ja, es dann schon sich langsam irgendwie nur zu so einem Gimmick entwickelt und nur deswegen Filme zu machen oder so, weiß nicht. Trotzdem bin ich noch neugierig auf Maxine, aber danach, selbst wenn da noch was kommen würde, weiß ich nicht, ob ich das schauen würde. Nichts gegen Mia Goth, ich mag sie ganz gern, aber das wäre mir dann auch irgendwie zu viel. Von daher, ja, Maxine werde ich noch gucken und dann brauche ich erstmal keinen mehr.
Ja, ich habe Pearl mit hoher Prio auf der Leihliste, der ist jetzt aber noch nicht eingetrudelt. Da bin ich aber auch schon gespannt drauf und Maxine klang jetzt eigentlich auch ganz solide als ja, vielleicht Abschluss der Trilogie. Werde ich mir sicherlich dann auch demnächst, oder was heißt demnächst, wenn er halt zum Leihen irgendwie zur Verfügung steht, auch mal anschauen. Aber vornehmen tue ich mir das auf alle Fälle. Also wir hatten ja X im Ausgabe 217 besprochen, den fanden wir alle sehr cool und ja, bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, Pearl habe ich noch nicht gesehen und Maxine werde ich mir aber sicherlich auch anschauen dann.
Jo, alles klar. Dann war es das von meiner Seite für diese Ausgabe und ich gebe an Andreas ab.
Jo, danke. Ich bin ein bisschen in die Vergangenheit gewandert und habe mir in letzter Zeit eher ein paar Filme geguckt, die ich schon gesehen hatte und auf die ich mal wieder Lust hatte. Anfangen heute möchte ich mit einem Film aus dem Jahr 2009 und zwar Ninja Assassin. Nur kurz zur Inhaltsangabe, es geht um so einen Clan, den Osunu-Clan, die im Endeffekt ja eine Organisation ist, die Killer ausbildet, indem sie verlassene oder gestohlene Kinder ausbildet, Mädchen wie Jungs. Und einer davon ist Reizo. Reizo, merkt man, hat trotz aller Strenge immer so ein bisschen einen eigenen Kopf und er freundet sich mit einem Mädchen an. Und dieses Mädchen macht klar oder ihm deutlich, dass sie keine Zukunft für sich hier sieht und versucht zu fliehen. Dieser Fluchtversuch wird natürlich vereitelt und der Clan-Chef tötet sie vor Razors Augen. Trotzdem bleibt er, lässt sich ausbilden und nach seinem ersten erfolgreichen Auftragsmord soll er selber ein abtrünniges Mitglied töten, was er aber nicht kann und deswegen wendet er sich vom Clan ab und flieht. Jahre später befinden wir uns in Berlin und die Europol-Agentin Mika Coretti, gespielt von Naomi Harris, die wir, glaube ich, alle kennen, stellt fest, dass es wohl eine Geheimorganisation gibt, die Killer ausbildet, eben dieser Osunu-Clan. Diese Entdeckung bringt sie natürlich auf die Abschussliste des Clans und ja, wer anders als Razor könnte es schaffen, sie zu retten. So viel zur kurzen Inhaltsangabe für alle, die den Film immer noch nicht gesehen haben. Regie führte James McTeague. James McTeague hat leider sehr wenig gemacht, aber was er gemacht hat, ist gar nicht mal so verkehrt. Angefangen hat er nämlich mit diversen Nebenjobs. Unter anderem, glaube ich, sein erster war für Absalom, Flucht aus Absalom, No Escape. Ich glaube, den als B-Movie-Fan kennt den jeder. Ist, glaube ich, auch ja, einer der wenigen Filme, in dem keine einzige Frau vorkommt. Auf jeden Fall, bei Matrix war er als Regieassistent dabei, bei Dark City. Also er hat ein bisschen Ahnung und das merkt man auch bei Ninja Assassin. Er ist leider mit ein bisschen viel CGI-Blut versehen, aber trotz allem richtig schön brutal und auch einfach eine sehr geile Action-Choreografie und macht definitiv Laune. Ich mag den, das ist so ein wirklich so ein Weggucker-Film, man hat Spaß, kann das Hirn ausschalten, muss nicht viel nachdenken. Hauptrolle wird verkörpert von Rain, eigentlich K-Pop-Sänger, ziemlich ordentlich durchtrainiert in dem Film und ja, ich hatte definitiv wieder Spaß und kann eigentlich jedem, der auf Actionfilme steht, den nur ans Herz legen, kann man immer wieder gucken. Nicht perfekt, aber von mir gibt es eine gute 7 von 10 oder 3,5 von 5 für Ninja Assassin. Habt ihr schon?
Ja, der war in Ordnung.
Ja, produziert
Kann man so weggucken.
Absolut. Ja, genau. Ja. Produziert übrigens von den Wachowski-Geschwistern und Joel Silver. Also doch namhafte Namen beteiligt an der ganzen Geschichte.
Also ich habe den auch gut in Erinnerung. Ich habe den, glaube ich, habe gerade nachgeschaut, auch schon zweimal gesehen, aber das letzte Mal 2015.
Okay.
Das ist also auch schon ein bisschen her.
Ja.
Ich hatte den sogar in Nantalk Nummer 32 als Last Scene schon vorgestellt.
Ja, ich hatte schon vermutet, dass wir den irgendwann mal irgendwo mit drin hatten. Hatte aber nicht nachgeguckt. Und aber ja,
genau.
Definitiv.
Ja, hatte ich jetzt auch nur gerade zufällig entdeckt, weil ich gerade nachgeschaut habe. Aber ja, ich hab den auch gut in Erinnerung und werde den vielleicht mal wieder aus dem Regal jetzt holen, nachdem du den jetzt wieder mal auf die Agenda geholt hast.
Ja, wie gesagt, nachdem halt irgendwie leider nicht so wirklich gute neue Sachen kommen, muss man halt auf die guten alten ausweichen.
Das ist ja das Schöne an so einer Filmsammlung zu Hause, man kann dann einfach mal was Altes auch rausholen.
Ja, definitiv. Ja. Gut, dann bin ich gewandert ins Jahr 1993 und habe mir vor kurzem aus einem nostalgischen Anflug, weil es mir auch noch gefehlt hatte, die Blu-ray zu Judgment Night geholt. Unter anderem natürlich auch, weil es in meinen Augen einer der effing besten Soundtracks ist, der da draußen existiert. Und leider, muss ich sagen, gleich um es vorwegzunehmen, kommt eigentlich im Film viel zu wenig von der Musik vor, was dann immer schon wieder lustig ist, wenn man dann den Soundtrack sieht mit allen Liedern und dann irgendwie eigentlich im Film selber nur so 2-3 kurze Ausschnitte wahrnimmt. Aber egal, es ist trotzdem eine ziemlich geile Scheibe. Und Judgment Night, es geht um ein paar Freunde, die zusammen auf einen Boxkampf fahren wollen und einer davon, Ray Cochran, gespielt von Jeremy Piven, der eigentlich prädestiniert ist für Arschlochrollen, auch hier wieder derjenige, der das Wohnmobil organisiert. Frank Wyatt ist sozusagen der zentrale Angelpunkt dieser Clique, gespielt von Emilio Estevez, und der bringt seinen Bruder mit, gespielt von einem sehr, sehr jungen Steven Dorff. und zusammen machen sie sich eben in diesem Wohnmobil auf den Weg. Und weil sie nicht zu spät kommen wollen, aber mehr oder weniger kurz vor einem Stau sind, nehmen sie eine Abkürzung und die führt durch ein sehr verrufenes Wohnviertel. Dort kommt es leider zu einem Zwischenfall. Es versucht jemand sich in dem Fahrzeug zu verstecken und die müssen lernen, dass dieser jemand leider eine Gang beschissen hat und diese Gang jetzt hinter ihm her ist. Sie halten das Wohnmobil auf, der junge Mann wird getötet und natürlich darf es keine Zeugen geben. Und deswegen fliehen die Jungs durch diese verrufene Wohngegend, ohne sich auszukennen. Und die Frage ist, wer überlebt und wer nicht. Die anderen werden gespielt, glaube ich, noch von Cuba Gooding Jr., der da mit dabei ist. Und der Anführer der Gang ist niemand anderes als Dennis Leary. Ich sage mal, in der Vergangenheit sehr, sehr gern gesehener Gast in vielen Filmen. Aber in den letzten Jahren war er, glaube ich, eher so im Fernsehbereich tätig, in diversen TV-Serien, aber nicht mehr wirklich in Kinofilmen oder überhaupt in größeren Produktionen. Der Film selber ist ein klassischer 90s Actionfilm. Es wird viel geflucht, es wird viel gebrüllt. Es ist ordentlich Action drin, aber nie zu viel. Es ist jetzt auch natürlich kein Film mit einem riesen Budget. Ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht direkt ein B-Movie, aber auch ganz weit weg von einem A-Movie. So ein bisschen zwischendrin. Ordentlich produziert. Wie gesagt, Soundtrack ist geil. Macht immer noch Spaß, den anzugucken. Vor allem, wenn man damals schon gesehen hat. Ich kann mir vorstellen, jemand, der da ja jünger ist, dem ist er vielleicht ein bisschen zu dröge fast schon zwischendurch, weil halt auch viel gerannt und geflohen wird. Aber mir hat es wieder Spaß gemacht, den zu gucken. Auch hier würde ich eine 7 von 10 vergeben, eine knappere als bei Ninja Assassin, aber immer noch, und oder eine 3,5 von 5. Und ja, kann jedem, der ein bisschen Action mag, den auch ans Herz legen. Wie sieht es bei euch aus?
Ja. Wolfgang? Ich habe den zugegebenermaßen noch nie gesehen.
Was?
Ja. Aber auch den habe ich mal gerade bei Videobuster auf die Leihliste gesetzt. Muss ich mal nachholen. Der ging bis jetzt in der Tat an mir vorüber, aber klingt ganz verlockend.
Ja. Ja, Judgment Eye ist cool. Ist definitiv einer der Filme aus der Zeit damals und hat einfach, der Soundtrack rockt ohne Ende, ganz klar. Ich weiß das auch noch, dass wir dann den Film geguckt haben und auch festgestellt haben, na, so viel Musik ist da irgendwie gar nicht drin.
Ja.
Aber Dennis Leary ist cool. Auch Emilio Estevez war cool, auch mal in so einer Rolle zu sehen.
Ja.
Definitiv alles ganz nett. Der Regisseur hat auch Predator 2 und so gemacht, also genau. er kann schon in Action.
Blown Away hat er auch gemacht.
Ja, ja.
Und Lost in Space zum Beispiel noch. Und also der hat auch ein paar ganz bekannte Sachen gedreht.
Absolut. Und Geist und die Dunkelheit hat er, glaube ich, auch gemacht.
Auch
und
diesen, so. Genau.
Ja, also ich mag Judgment Night auch. Ich habe auch die Blu-ray im Regal, habe den schon länger nicht gesehen, aber könnte ich tatsächlich mal wieder. Ist wirklich so ein Chase-Movie, einmal quer durch die Innenstadt, Hinterhöfe und ähnliches. Und habe ich gut in Erinnerung. Ist auch mit Nostalgie verbunden, aber auch als ich das mal in etwas erwachseneren Jahren nochmal geguckt habe, den Film, funktioniert der immer noch. Und ich glaube, wenn ich den jetzt wieder angucken würde, wäre ich wieder ganz gut gelaunt damit.
Es ist schon ein bisschen Nostalgie auf jeden Fall dabei.
Ja, klar. Gehört dazu, aber macht ja auch nichts. Und dementsprechend schön, auch nochmal eine Erinnerung zu bekommen. Den könnte man mal wieder gucken. Werde ich mir auch mal wieder im Player schmeißen, das Ganze.
Ja, schön. Gut, dann komme ich zum nächsten oder zum letzten Film für heute im Last-Scene-Bereich. Auch aus dem Jahr 1993, den ich netterweise überlassen bekommen habe von einem sehr netten Kollegen. der hat mir die Blu-ray überlassen und es handelt sich um Body Snatchers, Angriff der Körperfresser. Die dritte Filmverfilmung, glaube ich, des Jack Finneys Roman, und Regie hatte damals geführt Abel Ferrara, der ja auch bekannt ist für ja schon sehr trashige B-Movies. Ich sag nur Mrs. 45 oder auch, ich glaube, ein paar Miami Vice-Folgen hat er gedreht. Ja. Und unter anderem, glaube ich, auch Bad Lieutenant mit Harvey Keitel dürfte dem einen oder anderen auch bekannt sein. Und
King of New York.
Und ist King so of einer New York. Von,
den ich sehr schätze,
von ja.
muss ich sagen.
Ja. Mit dem ich nie warm geworden bin, muss ich sagen.
Okay.
Das ist so einer, weiß nicht warum, aber der hat es mir nie so angetan.
Okay.
Auf jeden Fall Body Snatchers mit Gabriel Anwar in der Hauptrolle. Ich glaube, die Geschichte ist bekannt. Hier ist sie ein bisschen abgewandelt. Hier geht es um Steve Malone, ein Biologe, der entsandt wird, um in einer Militärbasis irgendwie Auswirkungen von irgendwelchen Militärsachen auf die Umwelt zu prüfen. Er wird begleitet von seiner halbwüchsigen Tochter Marty aus erster Ehe. Das ist die Gabriel Anwar, die spielt. Seiner zweiten Frau Carol, Mac Tilly, die ich eigentlich auch damals immer ganz gern gesehen habe, und einem Sohn aus der neuen Ehe. Die Familie selbst ist, wie es oft so ist, etwas distanziert zueinander aufgrund der Konstellation. Und in der Militärbasis fühlt sich Martin natürlich auch nicht so wohl. Sie hat gleich zu Beginn ein sehr merkwürdiges, eine merkwürdige Begegnung auf einer Toilette, als sich ihr ein Soldat nähert in der Toilette und sagt, sie soll vorsichtig sein und sie darf nicht schlafen und sie eigentlich gar nicht weiß, worum es geht. Und ja, jeder, der Body Snatchers kennt, weiß, dass jeder, der schläft, von einem Duplikat ersetzt wird. Hier ist das Ganze ein bisschen trashiger, auch mit ein bisschen mehr Special Effects umgesetzt. Noch zum Glück mit keiner CGI, sondern sehr plastischen Effekten, die gut gemacht sind, auch nicht zu viele. Das Ganze ist einfach B-Movie-Unterhaltung pur. Nicht sonderlich tiefgehend, aber man bekommt, was man erwartet. Es ist noch Forrest Whitaker mit dabei in der Nebenrolle, auch relativ jung damals noch. Und auch hier muss ich sagen, Nostalgie natürlich mit dabei, weil ich den Film damals gesehen habe, als er rauskam. Und trotzdem fand ich ihn immer noch gut gemacht und unterhaltsam. Und auch hier würde ich tatsächlich eine 7 von 10 vergeben, eine 3,5 von 5 und sagen, kann man immer noch gut gucken. Und Stefan, ich glaube, bei dir brauche ich nicht fragen, du magst ihn auch.
Ich mag den auch. Ich habe auch im April eine Review geschrieben, die im Forum zu finden ist, als ich mir das Mediabook geholt habe. Da habe ich auch meine Blu-ray-Version, die ich vorher aus Spanien hatte, an einen geschätzten Kollegen abgegeben, sage ich einfach mal so. Und ich mag den Film.
Ach.
Jetzt schließt sich der Kreis.
Der Kreis schließt sich.
Genau. Ich mag auch, es ist B-Movie-haft, klar. Larry Cohen und Stuart Gordon haben auch am Drehbuch mitgeschrieben. Nostalgie ist definitiv mit drin. Ich mochte Gabrielle Anwar da früher ganz gern. Ich mag sie immer noch da sehen. Meg Tilly ist cool in der Rolle, die sie spielt. Schön eisig, wenn sie dann verwandelt wurde. Ich mag den Film auch. Ich gebe knappe 8 von 10. Und wie gesagt, meine Meinung ausführlich kann man im Forum nachlesen. Und wer den Film tatsächlich noch nicht kennt, soll ihn ruhig mal angucken. Er ist auf jeden Fall besser als The Invasion, die nächste Versuch.
Der dann aber das glaube ich auch nicht schwer, also weil The Invasion war einfach ziemliche Grütze.
Der war daneben, so kann man es sagen, absolut. Also aber auch tatsächlich ist ein Produkt der 90er, der Film. Du hast es schon betont. Ein Produkt seiner Zeit, irgendwie von den Effekten, von der Stimmung her und so. Aber mir gefällt's. Ich bin Kind der 90er, hätte ich fast gesagt. Also das war meine
Jugend. Auch dieses, absolut. Ja. Das war so die Zeit, wo man tatsächlich dann die Filme auch einfach geguckt hat. Also unter eins und und auch, ich sag mal, da gab es einfach auch genügend in der Richtung, Filme, die da rauskamen und man wusste irgendwie so ein bisschen, was man kriegt.
Wolfgang, hast du den damals auch geguckt?
Nee, bis heute auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, aber du warst ja eh nie der Horrorfan in dem Sinne. Ja. Also hätte mich jetzt tatsächlich gewundert, wenn du den geguckt hättest.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, The Faculty müsste ich mal wieder anschauen. Also
ein
bisschen ähnliches.
Ja, definitiv.
Aber Body Snatchers hatte ich in der Tat nicht gesehen. Wollte ich mir jetzt auch gerade auf die Leihliste packen. Den gibt es aber nicht zu leihen.
Okay.
Dann muss ich abwarten, bis er irgendwo mal zur Verfügung steht oder so.
Habt ihr eigentlich den alten mit, wie heißt er?
Donald Sutherland
gesehen?
Ja. Der ist auch ein Produkt seiner Zeit.
Ne? Definitiv sehr eigen, aber und ein bisschen ruhiger so, aber auch sehr creepy, muss ich sagen. Ja. Also der war auch schon auch ziemlich gut.
Ja. Ihr habt tatsächlich das Original nicht gesehen? Also was heißt das Original? Die Erstverfilmung sozusagen?
Die Dämonischen heißt der, glaube ich. Ja, den habe ich auch nie geguckt, komischerweise. Ja.
Genau, den habe ich nie gesehen, aber der aus den 70ern ist gut, ist halt auch ein bisschen Trauma, Vietnam-Verarbeitung und ähnliches. Und The Invasion hat halt extreme Probleme, mit Nachdrehs und der Ton wurde verändert von dem Film, weil die auf einmal dann mehr Action drin haben wollten. Und er ist ja auch von dem deutschen Oliver Hirschbiegel gedreht worden und da wollte er ein ruhiges, dialoggetriebenes Drama machen.
Ja.
Und ja, dann hat man die Wacholskis rangeholt und ich glaube auch den McTeague.
Ich glaube auch, ja.
Genau. Ich glaube schon.
Ja, genau. Das ist so die Connection, die hier existiert tatsächlich.
Genau, und der hat dann ein paar Action-Szenen einfach mal reingehauen und das Ergebnis war nicht so prickelnd.
Gut, so viel zu meinen Last Scene.
Okay, gut. Wolfgang ist zu nicht viel gekommen, außer viel arbeiten und eine Serie hast du geguckt in letzter Zeit, hast du erzählt, ne?
Genau, ich bin mitten im Sopranos Rewatch. Ich weiß gar nicht, der dritte oder vierte mittlerweile.
Ja. Yeah.
Aber ja, ich habe nicht viel anders nebenbei geguckt. Deswegen gibt es von mir heute kein Last Scene.
Jo, aber wir haben gemeinsam natürlich wieder einen Film geguckt. Und ja, da gibt es eine Inhaltsangabe, die uns Wolfgang dafür auch bieten wird.
Genau, wir haben uns für diese Ausgabe Madame Web ausgesucht und ja, der Film beginnt direkt mit einer Rückblende ins Jahr 1973 in den Dschungel Perus und da treffen wir auf Constance Web und Ezekiel Sims. Constance ist auf der Suche nach einer seltenen, kaum erforschten Spinnenart, der ja der große Heilkräfte zugeschrieben werden und als sie diese Spinne endlich oder ein lebendes Exemplar von dieser Spinne endlich findet, wird sie auch direkt von Ezekiel erschossen, der eigene Pläne hat und sich die Eigenschaften der Spinne zunutze machen möchte. Das Problem ist, Constance ist hochschwanger. Sie wird von einem Stamm von Eingeborenen noch entdeckt, die das Kind auch noch zur Welt bringen und sie verstirbt leider, aber ihr Kind bleibt am Leben und wächst heran. Cassandra ist ihre Tochter und die ist 30 Jahre späterin Notfallsanitäterin in New York, beziehungsweise genauer genommen in Queens und ist da mit ihrem Kollegen Ben auf Fahrt und ist eben als Sanitäterin tätig, ist aber in ihrem Privatleben durchaus eine Einzelgängerin. Als dann aber bei einem Unfall, wo sie einen Patienten bzw. ein Unfallopfer aus einem Auto retten möchte, stürzt sie von einer Brücke und in dem Moment, wo sie unter Wasser geht, hat sie so eine sehr seltsame Erfahrung und Déjà-vu-Erlebnisse und kommt wieder an die Wasseroberfläche und stellt von nun an fest, dass ihr das immer öfters in ihrem Leben passiert, dass sie irgendwelche Déjà-vu-Ereignisse hat, die sie zuerst nicht richtig zuordnen kann. Früher oder später stellt sie dann aber fest, dass das immer wieder unterschiedliche Varianten der Realität sind, die auf sie zukommen und sie quasi dann über diese Ereignisse auch in die Zukunft blicken kann. Eines dieser oder ein paar dieser Ereignisse ereilen sie auch, als sie mit dem Zug gerade unterwegs ist auf eine Beerdigung und steigen in den Zug auch drei junge Teenagerinnen ein und sie hat eben auch wieder diese Erfahrungen und sieht, wie diese drei Mädchen in Kürze getötet werden sollen und sie macht sich quasi dran, diese Mädchen in Sicherheit zu bringen, was sich nicht so ganz als einfach erweist, weil sie zuerst mal dasteht wie eine Verrückte, wenn sie erzählt, dass eben die Mädchen getötet werden sollen. Aber als dann kurz drauf eben Ezekiel, den wir aus unserer Rückblende ja schon kennen, auftaucht, der ja mittlerweile mit diversen Kräften versehen ist und unter anderem auch spinnengleich an der Decke und der Wand entlang laufen kann und übernatürliche Kräfte hat, sind die Mädchen dann durchaus bereitwillig auch dabei, sich Cassandra anzuschließen und in Sicherheit gebracht zu werden. Ja, Ezekiel hat seine eigenen Motive mit diesen drei Mädchen, weil, wie wir erfahren, kann auch er in die Zukunft blicken. Und da sieht er eben diese drei Mädchen, die ihn in naher oder ferner Zukunft umbringen werden. Und das möchte er natürlich mit allen Mitteln verhindern. Und deswegen macht er sich drauf und dran, unter anderem auch mit technischen Hilfsmitteln die Mädchen ausfindig zu machen. Und Cassandra muss die Mädchen beschützen, und ob sie das schafft oder nicht, das seht ihr im weiteren Verlauf des Films, und das soll es dann mal soweit gewesen sein mit einer ersten Inhaltsangabe zu Madame Web.
Ja, ne? Fange ich mal an, okay?
Ja, gern.
Ja.
Gleich der Rundumschlag.
Nein. Ich fange mit dem Positiven an. So ist es, glaube ich, nach den Feedback-Regeln, wenn ich das aus der Schulzeit in Erinnerung habe. Erst Positives und dann. Tatsächlich fand ich den am Anfang gar nicht so schlecht. Ich fand ihn auch nicht besonders gut, muss ich auch sagen. Aber ich dachte, okay, ist halt so absoluter 0815-Film. Kann man nebenbei gucken, in Anführungsstrichen. Kann man sich angucken, tut nicht weh. Aber irgendwann hat mich einfach so eins nach dem anderen gestört, und dann verlor mich der Film, und dann fand ich ihn irgendwie nur noch mitunter doof. Ich weiß gar nicht, wann es passiert ist. Ich glaube, erstaunlicherweise war es irgendwann, als sie die drei Mädels kennengelernt hat, weil dann dieses ganze, ne, wir nehmen sie mal und entführen sie quasi in den Wald und verstecken sie im Motel, und dass keiner dieses Taxi gefunden hat, mit dem sie die ganze Zeit rumgefahren ist, nachdem es ein paar Unfälle verursacht hat und ähnliches. Und ach, dann häufte sich das einfach, und ich dachte, und dann ging mir einfach manches auf den Puffer. Und dieses Grundsätzliche, auch dass der Bösewicht irgendwie komplett übersynchronisiert wurde, selbst in der Originalversion, war halt auch schräg, wo ich dachte, irgendwie entweder haben sie totale Reshoots machen müssen, wo er auch andere Dialoge bekommen hat, weil es war definitiv nachsynchronisiert, auch im O-Ton. Und dann achtet man mehr auf solche Sachen, und spätestens bei ihrem kurzen Abstecher nach Peru, der einfach mal so passierte, weiß ich nicht, hat mich der Film völlig verloren. Und und irgendwie hatte ich auch während der ganzen Zeit Appetit auf eine Pepsi. Ich weiß auch nicht,
wo kam das nur her?
Genau. Verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Also, aber und ich hatte keine Maus. Und,
oh, verdammt. Ach man,
wahrscheinlich spielte das da auch mit rein. Und,
Spielte viel mit rein, aber im Gegensatz zu dir war ich schon relativ früh der Meinung, das kann nichts werden. Nämlich eigentlich gleich mit der ersten Szene. ich glaube, dass es die erste Szene war, wie sie in dem Krankenwagen fährt und dann dieser Punk-Rock-Song läuft. Und das ist so asynchron in meinen Augen, oder das fühlte sich, das passte so überhaupt nicht zusammen. Jedes für sich gesehen wäre vielleicht okay gewesen oder mit einem anderen Song oder so, aber da hatte man das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, derjenige, der das gemacht und gedreht hatte, hat eigentlich keine Ahnung, wie man das zusammenpackt. Und das war schon das Erste, wo ich dachte, nee, da irgendwie läuft es nicht rund. So, es ging dann tatsächlich wieder ein bisschen, wo ich auch sagte, okay, ja, ich meine, Dakota Johnson ist jetzt auch nicht die beste Schauspielerin, aber sie ist sympathisch, hat es am Anfang auch, glaube ich, ganz gut rübergebracht, so, auch wenn es nicht sonderlich intelligent war, alles, was, ich sag mal, an Dialogen stattgefunden hat. Auch die Rückblende mit ihrer Mama war okay, so, dass man da so ein bisschen reinkam. Aber auch dann muss ich sagen, tatsächlich, als die drei Mädchen aufgetaucht sind, wurde es einfach nur dumm. Das erste Dumme war tatsächlich für mich, auch wenn ich sie mag, Sydney Sweeney, die einfach nicht wie eine Schülerin aussieht. Da kann sie noch so viel Schulklamotten anziehen.
Ist die bestimmt ein paar Mal sitzen geblieben und ja, deswegen.
Genau, aber die sah einfach so deplatziert aus, auch von der Frisur her, vom Outfit her, das passte einfach null, wo ich dann auch, ich meine, die anderen beiden waren okay irgendwie so, wobei die auch
ja, du musstest lustigerweise aber doch zeitlich einordnen, Andreas, der Film spielt 2003, da waren halt die Klamotten so.
Nee, waren sie nicht, weil wenn du die anderen zwei anguckst, die sahen auch anders und normaler aus. Also ich weiß nicht, ob sie so dieses brave Schulmädchen irgendwie darstellen sollte oder was es sein. Also keine Ahnung, auf jeden Fall
wird ich das. Ich fürchte,
so
ich
komplett
ja, sollte das brave sein.
Ja,
aber es wird Britney, Britney im
ja,
Oops,
genau.
I Did It Again Oops, Video. Did,
oder ja, genau. Also es wirkte halt völlig deplatziert. Und dann, wie du auch schon sagtest, dann also es wurde halt einfach dumm, weil ich meine, so was erwartest du vom Horrorfilm, wenn jemand sagt, du, ihr bleibt jetzt hier und dann wird dann entschieden, nein, wir gehen jetzt in den nächsten Diner und essen da und tanzen dann völlig unmotiviert vor irgendwelchen wildfremden Jungs auf einem Tisch, nur weil irgendein dummes Lied läuft, wo ich mir dann auch denke, also hallo? Weiß ja nicht, aber das wirkt ja auch so cringe irgendwie. Keine Ahnung, aber ja. Ich weiß nicht, wer das. Ich würde nicht mal sagen, das Hauptproblem war die Regie. Ich glaube, einfach das Drehbuch war absolute Kacke.
Ja, weil das könnte auch daran liegen. Ich habe nämlich nachgeguckt, es haben irgendwie 6 Leute an diesem
Drehbuch
gebastelt.
Aber das muss dann aber auch 6 dumme Menschen gewesen sein, weil ja nicht ein einziger da irgendwas Intelligentes reingebracht haben kann. Das ist ja das Schlimme, wo man sich denkt, okay, ja, das kann passieren, dass unterschiedliche Vorstellungen sind, aber 6 Menschen, die dann sowas produzieren, was eins dümmer ist als das andere irgendwie, das ist nicht nachvollziehbar. Aber ich rede zu lang. Wolfgang, du bist dran.
Ja, ich muss gestehen, ich habe durchaus ein paar Dinge, die ich mochte an dem Film. Zum einen die Dynamik zwischen den 4 Mädels fand ich ganz okay. Mal abseits der Sache, ja, dass sie 4 Schülerinnen teilweise halt deutlich zu alt sind und zu erwachsen aussehen. Wie dem auch sei, ich mochte die Dynamik zwischen den 4 Personen. Ich mochte diese ja etwas schnoddrige und widerwillige Art von Casey bzw. Dakota Johnson, die eigentlich ja überhaupt kein Interesse erstmal dran hatte, auch diese Mädels zu beschützen und sich da halt widerwillig irgendwie ein bisschen mit reinziehen lässt. Ich fand's für eine Comicverfilmung mal erfrischend, dass nicht die Welt untergeht, dass nicht irgendwie schon wieder eine Apokalypse bevorsteht, sondern dass es halt einfach irgendwie ja so ein bisschen reduziert alles ist, was nicht davor täuschen soll, dass Ezekiel als Bösewicht auch irgendwie total blass und ja auch nicht wirklich gefährlich wirkt, mal abgesehen von diesen bisschen dieser creepy Art, die halt einfach durch die Tatsache zustande kommt, dass er halt an der Decke herumlaufen kann in seinem Spinnenkostüm. Aber das fand ich jetzt nicht verkehrt, dass halt ja die Stakes nicht so high sind, wie man so schön sagt. Das fand ich ganz okay. Die Spider-Man-Anspielungen, ja, die haben sie irgendwie, sind ja da, aber haben sie nie so wirklich thematisiert.
Da muss man auch nicht, du hast die Geburt von Spider-Man miterlebt, hallo?
Ja, sieht man auch nicht alle Tage.
Ja.
und,
also nicht direkt seine, aber.
aber war. Fand ich zur Einordnung dann oder zur Eingruppierung des Films dann irgendwie ganz nett. Was mir ein bisschen so gefehlt hat, ist so diese Entwicklung, weil wir haben ja diese Visionen von Ezekiel unter anderem auch, der dann auch diese drei Mädels als irgendwelche Superheldinnen sieht. Das kommt aber nur in seiner Vision vor. Da nimmt jetzt der Film noch nicht allzu viel vorweg oder so. Wir sehen das in der Realität des Films quasi noch nicht. Das haben sie sich vermutlich für Fortsetzungen aufgehoben, die vermutlich nicht kommen werden nach dem Erfolg, den der Film oder dem Nicht-Erfolg, den der Film hatte. Und ja, ansonsten, wie ihr schon gesagt habt, das Drehbuch hat halt irgendwie unendliche Lücken oder ist holprig. Einfach auch dieser Ausflug nach Peru, den sie da macht, wo sie dann irgendwann in diesem Chicken Bus mitten im Dschungel irgendwo sitzt oder so. Also das ist halt irgendwie schon einfach so weit hergeholt. Das nächste ist, sie ist ja Rettungssanitäterin bei, und korrigier mich, Stefan, aber die sind ja da irgendwie bei der Feuerwehr dann auch irgendwie angegliedert. Und dann stellt man die Mädels da in dem Wald ab und das Erste, was sie machen, ist da irgendwie dieses Feuer, das da vor sich hin brennt in dem Wald. Irgendwie komisch für eine Sanitäterin bei der Feuerwehr, das sie übrigens auch nie ausmachen. Also sie laufen alle weg von diesem Feuer, aber das Feuer an sich in dem Wald wird nie ausgemacht.
Jetzt bist du aber pingelig.
Ist mir aufgefallen. Ich habe nämlich mittlerweile zweimal gesehen, den Film, da fallen einem solche Sachen auch auf.
Okay.
Ja, diese penetrante Pepsi-Werbung ist halt auch irgendwie unsäglich. Die zieht sich ja auch durch den ganzen Film. Und das Finale ist halt einfach so gähnend langweilig, muss ich sagen. Das ist jetzt kein Unterschied zu anderen Marvel-Filmen, sage ich mal. Also das war reichlich unspektakulär und langweilig und ein CGI-Massaker ja auch in Teilen.
Ja, aber es ging halt, also an sich ging es irgendwie, also ich hätte auch gar nicht mehr groß Action gebraucht und so, ja. Wenn nur alles andere ein bisschen besser funktioniert hätte. Und diese Schleichwerbung war schon geil, aber auch auf die Spitze getrieben mit dem Showdown, als auch noch dieser Griffzug darunter knallt. Und das war solche Dinger einfach. Und ja, prinzipiell war es okay, wie du selbst sagst, es war halt nicht so ein Ende-der-Welt-Szenario. Und wenn die größte Action-Szene in einem brennenden Feuerwerkslagerhaus spielen muss, okay, kann ich mitleben. Aber ja, so, der Film hat halt sonst nicht viel zu bieten in der Charakterzeichnungsgeschichte und Sonstiges. Wie du selbst sagst, im Prinzip, der fast interessantere Film wurde halt nur angeteasert mit einer Zukunftsvision. Und eben, weil sie da ihre Superkräfte haben und auch ein bisschen mehr machen konnten. Aber es war halt nur eine Zukunftsvision. Und da war echt schon fies auf die Fortsetzung geschielt worden, die, wie du auch schon richtig gesagt hast, definitiv garantiert nicht wiederkommen wird nach dem Ergebnis. Also,
ja, vor allem fand ich, seit du hattest als Zuschauer immer drauf, ja, wann kriegen sie jetzt ihre Kräfte, ja, oder haben sie sie schon?
Genau.
Und dann guckst du irgendwann auf die Uhr und denkst, okay, jetzt ist der Film gleich vorbei, aber da fehlt doch noch was so irgendwie. Nee. Und dann kommt es halt nicht und du denkst, alles klar, was sollte das jetzt? So, ja, ne, irgendwie. Und ja, einfach nur dumm in dem Sinne.
Genau.
Und ja, für mich war halt dann auch, das ist jetzt nicht mal ein Vorwurf an den Film selber, sondern eigentlich eher an die Vorlage, wenn du dann sie zum Schluss siehst, Madame Web, wie sie so, wie so eine Plagiat von Xavier von den X-Men da in ihrem Rollstuhl sitzt. Da dachte ich dann auch,
ich habe mich das so an Dina Meyer, wie hieß denn die Serie, diese Batman-Serie, mit,
ja, ich Ashley weiß, Scott, was du meinst.
Ja. Und, Birds of Prey hieß sie.
Birds of Prey, ja.
Da saß Dina Meyer auch im Rollstuhl und hat so von ihrem Penthouse alles New Yorker oder nicht New Yorker, Gotham City Penthouse auch alles so irgendwie gesteuert oder so. Da hat sie mich so dran erinnert.
Ja, aber grundsätzlich,
so langweilig
X-Men-Ding ist, auch nicht nur mit diesem Rollstuhl, sondern diese Szenen, wo sie da schwebte und diese Blitze, das hat da auch an dieses Cerebrum über sie.
Genau, ne, wo ich dann auch denke, die haben im Endeffekt ja über die Jahre sowieso alle nur voneinander oder von sich selbst sogar geklaut. So, ne, Marvel ist ja beides in dem Sinne. Also, wo ich dann auch denke, also ich weiß es nicht, aber wie, warum? Oder war das noch nie irgendwie ein Thema oder ist es Comic-Fans egal oder aber ich sehe den Film und denke mir, was, ist dir nichts Besseres eingefallen? Und habe dann mal nachgelesen und das ist dann tatsächlich wieder ein Vorwurf an den Film, wo ich mir da auch denke, die haben sich's aber ein bisschen leicht gemacht, weil, wenn ihr euch erinnert, im Film wird dann ja aufgelöst sozusagen, warum die Mutter im Dschungel war, um sie ja sozusagen zu retten aufgrund dieser Krankheit, die sie hat. Im Comic ist es anscheinend so, dass sie im Rollstuhl sitzt und nicht sieht, weil sie die Krankheit hat.
Okay.
Also, ne, wo man dann auch, wo ich mir dann auch denke, da haben sie ja hier im Film also wirklich mit dem Unfall dann so eine Variante gewählt, die so auch überhaupt keinen Sinn eigentlich macht, aber es halt so einfach in Anführungsstrichen ist, wo man dann auch als Zuschauer sich schon ein bisschen dumm vorkommt in dem Sinne. Ne, so Unfall, nur damit sie dann irgendwann am Schluss so aussieht wie in den Comics. Und da hätte ich mir dann auch gedacht, okay, dann scheiße ich doch drauf und lasse es stehen und normal laufen und dann hat sie die Krankheit halt nicht in dem Film oder ne, so, dann ändere ich es halt komplett ab, aber nein, man muss es dann unbedingt nur so aussehen lassen. Davon abgesehen, dass sie in den Comics noch irgendwie als ältere weißhaarige Frau dargestellt wird.
Okay. Was mir also, gerade noch so einfällt, das hatte ich tatsächlich kurz verdrängt, wo ich am Anfang auch schon dachte, oh je, ich hatte ja vorhin erzählt, dass am Anfang alles ganz okay war für mich, wo dieses Dschungelvolk auftauchte und die Mutter rettete.
Ja.
Mit ihren Kostümchen, den Baum runter und sie dann weggetragen haben. Da dachte ich auch, oh Gott.
Ja, das sah auch da schon scheiße aus, ne?
Richtig, richtig. Aber dann, wie du es gesagt hast, dann bin ich mehr so auf der Schiene. Dann wurde es ja eigentlich tatsächlich eine Zeit lang echt solide, sage ich mal.
Ja, so, das war dann okay. Aber es hätte halt jeder andere Film sein können, sage ich jetzt mal, ne? So, richtig. Irgendwie wohl von daher, also nicht wirklich eine Comic-Verfilmung in dem Sinne. Aber es war okay, sage ich mal.
Es war okay.
Ne, von dem. Aber dann, das letzte Drittel wurde halt wieder echt grottig schlecht. Also.
Ja. Es sind halt auch so Sachen, über die du einfach nicht nachdenken darfst. Also einfach, wie lange war sie in Peru?
Ja.
Und war die Familien, gut, man hat es versucht zu erklären, dass die Kinder jetzt nicht so in den Familien eingebunden wurden, aber die waren ja die komplett von der Familie weg in der Zeit. Irgendwie
ja, das hat ja aber jeder selber für sich durfte das ja erklären, warum sie keine Beziehung zu ihren Eltern
haben. Ja, ich weiß, aber genau
damit du nicht so dumme Fragen stellst.
Genau, genau. Warum die einfach mal so lange da irgendwie bei Onkel wie hieß er? Dings waren. Bei Onkel Ben, genau. Und das waren so Sachen,
Ja.
Und das der Böse, halt, Wolfgang hat auch gesagt, der Böse war halt auch langweilig.
Das ist, aber gut, das haben viele Filme, das ist ja immer so mein Hauptvorwurf an ganz viele Comic-Verfilmungen, dass die Bösewichte einfach scheiße sind. So, der hatte immerhin jetzt mal einfach nur, ich sag mal, die meisten in Comic-Verfilmungen wollen ja immer irgendwas Gutes, was sie aber halt dann mit bösen Mitteln durchsetzen wollen. Der war einfach nur dumm und wollte nur Vorteile für sich. Auch wenn er irgendwie meinte, er hat ja so eine schwere Vergangenheit und macht es ja nur deswegen.
Das ist gut, zumindest mal ein ehrbares böses.
Genau, wollte ich gerade sagen, das war wenigstens mal einfach nur ein böses Vorgehen sozusagen, ohne was Gutes dabei zu sehen. Das muss man ihm anrechnen. Aber halt auch darstellerisch war der halt einfach scheiße. Entschuldigung. Ja. Aber wie du schon sagst, auch ich weiß nicht, ob die dem noch was drüber gelegt haben, dann an Stimmen oder, aber egal was es war einfach langweilig. Und auch diese komische IT-Frau, die er da sitzen hatte und die nichts anderes zu tun hatte, als auf die Monitore zu starren, war ja irgendwie so völlig unnötig, das, ne, irgendwie, wo man sich dann auch denkt, ja, und das hätte jetzt auch irgendjemand, was weiß ich, hätte auch selber irgendwie eine KI dafür hernehmen können. Aber
ja, weil es war 2003, da war das dann wieder.
Ja, stimmt. Aber dafür waren sie aber schon ganz schön weit mit ihrer Überwachung, wenn es 2003 war. Aber, weißt du, das meine ich, das passt so über, da passte nichts zusammen.
War dann in der Tat ja auch so diese, Jill Hennessy hat ja diese NSA-Agentin gespielt, die er da dann umbringt, wo er diese Zugangscodes beschafft. Aber also, sie haben es dann in Teilen, war es dann schon korrekt, weil es waren dann keine Breitbildmonitore, sondern es waren 4:3-Monitore oder so. Das ist dann schon ein paar so Sachen, haben sie sich durchaus Mühe gegeben an anderen.
Ich sage mal so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte wetten, das ein oder andere Lied gab es 2003 noch nicht.
Ja, das könnte man mal nachschauen, aber es war ja dann zumindest Britney im Soundtrack zu hören. Und
ja, aber weißt du, wann das war?
Weiß ich nicht.
War's 2003. Was hatten sie für ein Lied ausgesucht?
Toxic.
Moment, Toxic.
Ich bin gespannt.
Doch, veröffentlicht 2003. Ja. Oh, ich nehme alles zurück.
Du tust diesem Film Unrecht.
Total. Ja. Also die haben ja sich so Mühe gegeben.
Ja, aber dann, um nochmal auf das Taxi zurückzukommen, ist euch aufgefallen, dass ihr das irgendwo in diesem Hinterhof abstellt und dann die Nummernschilder mit diesem Brecheisen, das da so praktisch rumliegt, wegmacht und die dann vorm Auto fallen lässt, aber nicht mitnimmt, sondern liegen lässt.
Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay.
Nee, die haut's nur weg und dann geht sie weg, ne?
Ja.
Oh je.
Ja.
Oh je.
Solche Sachen und das ist halt echt.
Aber sie hat den Baum in Peru gefunden. Also das fand ich auch total geil, dass sie mit dem Bus fährt und er halt genau diesen Baum findet. Ja. Solche Sachen einfach.
Und dass sowas halt irgendwie, also das häuft sich ja und dass halt sowas irgendwie keinem auffällt oder es ist dann wirklich so, Stefan, du hattest gesagt mit den 6 Autoren oder so und dann Produzenten wahrscheinlich ja nochmal das Dreifache, die dann alle mitreden und dann darf halt keiner mehr irgendwie was machen und darf das nicht mehr raus, weil der das haben möchte und das nicht mehr entfernt werden, weil der es so haben möchte und so weiter und so fort. Und dann kommt halt so ein Film irgendwie letztendlich raus, wo halt einfach alles ein bisschen unrund wirkt und halt teilweise auch ärgerliche Sachen einfach drin sind, die man mit vielleicht ein bisschen mehr Planung und vielleicht auch mit einer Person als Regisseur oder so, die dann halt auch sagen darf, was wie es läuft, nicht gehabt hätte.
Ja. Aber um noch was Positives zu sagen, immerhin war I Think We Are Alone Now von Tiffany dabei.
Ja, genau. Also Toxic ist auch so ein Lied, was ich in Erinnerung habe von damals. Einfach ist kein besonders gutes Lied, aber ich habe es in Erinnerung. Und sowas finde ich immer ganz nett. Ja, man hört so Lieder und man verbindet was mit ihnen. Aber Tiffany, klar, ne, viel auf, positiv auf.
Ja, auf es ist aber auch wesentlich älter, ne? Das ist halt aus den 80ern.
Richtig.
Also.
Ja. Ja, und auch von der Besetzung her war es okay. Ne? Also wie gesagt, Dakota Johnson, klar, ist nicht Überschauspieler, hat
so eine Rolle. Also ich verstehe auch, dass viele irgendwie, glaube ich, hatte ich ja auch sie irgendwie auf dem Kicker, dass sie jetzt irgendwie so gar nicht gut war oder zu distanziert oder auch gar nicht wirklich Bock hatte auf, wenn man das auch wohl merkt im Film. Ich fand's okay. Also
ja.
Wie Wolfgang schon sagte, dieses eigentlich bin ich für mich und ich habe keinen Bock auf alle, hat sie ganz gut rübergebracht, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Mhm. Also von daher fand ich, passte das zu der Rolle tatsächlich. Ich fand Ezekiel viel schlimmer. Sydney Sweeney war okay, aber war halt optisch irgendwie völlig außen vor, so mit dem ganzen Ding. Und ich sag mal, Emma Roberts und Adam Scott als Spider-Man-Tanten und Onkel waren okay.
Ja, völlig in Ordnung, fand ich auch. Und bei Sydney Sweeney hatte ich auch immer so das Gefühl, sie muss ein Schulmädchen spielen, sie darf aber nicht sexy sein, so wie in Euphoria, wo sie auch so ein übersextes...
Deswegen hatte sie ja eine Brille auf.
Ja, genau.
Aber es passte halt so nicht. Nee, also,
es sah halt trotzdem einfach komisch aus. Also.
Genau. Deswegen, also so ein paar Sachen passten nicht und ich hätte mir einfach auch gehofft, dass sie ihre Superkräfte kriegen und da ein bisschen mehr draus machen.
Ja,
und,
dass sie einfach dass halt
nicht nur auch, diese eine Szene
war. Ja, aber es wäre wahrscheinlich zu viel gewesen, weil halt auch, ja, wie wir schon auch festgestellt haben, der Bösewicht halt eigentlich nicht viel drauf hatte. Also, ja. Ne, weil dann hättest du halt hier drei Spider-Mans gehabt, sage ich jetzt mal, oder Spider-Women in dem Fall ja, und die hätten den ja in der Luft tatsächlich zerrissen, weil der ja wirklich eigentlich ja im Verhältnis gar nichts konnte.
Ja. Also. Und es sind auch so diese klassischen logischen Dinger mit Zukunftsvisionen und so. Wenn er sieht, dass er irgendwie aus dem Hochhaus geschmissen wird, dann ziehe ich doch in irgendeine Villa in Südamerika oder ja. So, wo es keine Hochhäuser gibt.
Genau, irgendein schönes Strandhaus am Meer. So,
ne? Genau, und schon kann ich auch sicher sein, dass ich nicht vom Hochhaus geschmissen werde später. Ne? Und solche Sachen.
Ja. Ne? Also, ja. Man muss ja nicht unbedingt die dann, sage ich mal, gleich töten, so, sondern man kann sie ja erstmal beobachten lassen, zum Beispiel. Irgendwie die Kohle dazu scheint er ja gehabt zu haben. Ne? Also man hätte ja viele, aber dann gäbe es halt auch keinen Film.
Richtig. Das Drehbuch wollte es so.
Ne? Ja.
Ja. Hm. Ja, es ist einfach so ein Problem mit diesen, also ich bin ja sowieso inzwischen überdrüssig mit den Comic-Verfilmungen und diese Sony-Ecke, die da ihre Marvel-Sachen rauskloppt. Morbius habe ich tatsächlich ja auch ausgelassen, weil er ja auch nicht gut sein soll.
Nee, ist er auch nicht, aber er ist tatsächlich noch wenigstens ein bisschen besser als
Madame Web. Immerhin.
Aber nicht viel, aber wirklich nicht viel.
Okay, aber ne, da wäre auch Jared Leto mag ich ja gern. Also hätte ich schon eher einen Antrieb gehabt, mir Morbius auszugucken. Und hätten wir jetzt nicht den Madame Web im Podcast gemacht, hätte ich den auch links liegen lassen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Na, ich hätte mir schon geguckt, weil ich einfach tatsächlich wissen wollte, wie scheiße er ist. Einfach aus dem Grund, weil er ja wirklich so verrissen wird. Und der einzige tatsächlich, der da so ein bisschen rausragt, ist, finde ich tatsächlich, sind die Venom-Filme, weil die halt so, ja, erstens mal ein bisschen düsterer einfach von der Grundstimmung her sind, mit Tom Hardy auch, wenigstens so ein, so ein Typ einfach halt als Schauspieler da drin haben, ob er jetzt gut oder schlecht ist, das mag jeder für sich entscheiden, aber er hat halt die Fresse dazu, sage ich jetzt mal. Und halt auch dieses Gegeneinander von den beiden, das wirkt dann schon so Buddy-Movie-mäßig, was einen dann auch eher mal anspricht, auch wenn man vielleicht den Humor jetzt nicht überall mag, so, aber ich habe die halt auch mit meinem Sohn geguckt und der hatte halt seinen Spaß einfach dran, einfach dieser Schlagabtausch zwischen den beiden dann immer mitzuerleben und so. Und
daher. Das ist aber auch das Spannendste an Venom, irgendwie so diese Selbstgespräche, die er da.
Ja, natürlich, klar. Wobei auch die Action ist okay. Ja. So, ne? Die kranken halt auch tatsächlich wieder an den Bösewichten, die da einfach auch scheiße sind in beiden Venom-Filmen, meiner Meinung nach. Aber gut, das. Aber ja, die sind tatsächlich noch wenigstens unterhaltsam im Vergleich zu Madame Web und Morbius. Und ich muss aber halt auch ehrlich gestehen, ich bin halt auch kein riesen Spider-Man-Fan. Ich fand den immer schon luschig, egal ob jetzt Tobey Maguire oder egal wer den gespielt hat. Die einzigen Spider-Man, die ich wirklich mochte, waren die Zeichentrickfilme, die beiden Filme, weil die einfach so over the top sind und einfach in eine völlig andere Richtung gehen und dadurch halt unterhaltsam sind. Aber so die normalen, dieses ewige hinter dieser Frau herrennen und ich weiß nicht, Spider-Man war für mich schon immer luschig, Entschuldigung, aber ich weiß, das war immer so viel Selbstzweifel und alles und das brauche ich beim Superhelden nicht. Ist bei Batman schon immer schwierig, aber der hat wenigstens so ein, ja, nicht dieses Luschige, sondern halt eher so ein bisschen diese Depri-Richtung mehr so und hat wenigstens so, so Arschloch-Anflüge. aber Spider-Man ist halt einfach nur, in meinen Augen war der einfach immer langweilig.
Und wir haben noch eine Connection heute innerhalb unseres Podcasts. Dennis Leary hat ja in den Amazing Spider-Man-Filmen mitgespielt.
Ja.
Und zwar Gwen Stacy's Papa.
Ja. Ja, aber der Kreis schließt sich. Aber wie gesagt, das ist so einfach dadurch tue ich mich schon mit den Dingern einfach immer ein bisschen schwerer.
Ja. Ich muss auch sagen, ich bin auch nicht mit Venom so richtig warm geworden. Der war ja besser als Madame Web auf jeden Fall, aber ich bin auch nicht so richtig warm geworden, deswegen habe ich auch nie den zweiten Teil gesehen und jetzt kommt ja irgendwie demnächst der dritte, glaube ich, raus. Ja,
der schließt es aber ab, dann ist Ende.
Ja, okay, aber ich bin da auch nicht so und auch dieser, ich weiß gar nicht, wie der andere Sony-Marvel-Film, der ein bisschen härter sein soll, der demnächst rauskommt, Kagan oder sowas,
ja, frag mich nicht. Ja, ja.
Wenn ja, Aaron Tyler ist, Johnson, ja, glaube ich.
Aber das ist wieder so, den kennt keine alte Sau, den kommt, ja. Das ist schon mal das erste Problem. Der Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, den kennt man zwar, aber das ist jetzt auch nicht so einer, finde ich, der irgendwie so eine Strahlkraft hat, wo du sagst, hey, ja, guck ich. Ja. So, ja. Das sind halt schon mal zwei grundlegende Probleme. Also.
Ja, und der Trailer, der rauskam, sah einfach scheiße aus, weil er so viel CGI-Krams drin hatte. Auch wieder. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, oh Mann, Leute, ne? Also man muss die Kuh jetzt nicht zu sehr melken, dass sie da irgendwelche. Es ist ja prinzipiell ist die Idee gar nicht so schlecht, so ein paar Side-Charaktere oder irgendwie weniger bekannte Figuren zu nehmen, aber dann muss man auch was draus machen. Und das ist so das Problem. Es ist halt so generischer Kram, der da rausgehauen wird. Ja. So stelle ich mir Morbius auch irgendwie vor. Und Madame Web war ja auch irgendwie echt generisch irgendwie.
Ja.
Und ne, da ragt einfach nichts raus. Und das ist einfach so eine Cash-Cow, da Marvel vorkleben zu können, in der Hoffnung, dass sie, ne, wie bei Venom Teil 1, echt einen riesen Erfolg auch mithaben. Aber das wiederholt sich ja nicht. Und irgendwie Madame Web ist ja echt abgeschmiert. Und dementsprechend ist da jetzt auch irgendwo ein Umdenken hinter. Aber ja, das war jetzt
das, irgendwie. Was ich jetzt gerade gesehen habe, Madame Web hat 80 Millionen angeblich gekostet. Wo waren denn die?
Ja.
Das ist wieder diese berühmte Frage. Jetzt ist ja die Besetzung ist ja jetzt nicht so, dass du hier die Top-A-Lister hast, die dann mit 25 Millionen schon mal nach Hause gehen. Also da ist ja da keiner dabei. Und dann ist es jetzt auch nicht irgendwie, haben wir ja auch schon festgestellt, nicht dieses Weltuntergangsszenario, wo man nicht irgendwelche ganze Städte in Schutt und Asche legen muss, sondern was man in Anführungszeichen eher normal filmen kann, mehr oder weniger. 2003 muss man dann vielleicht mal die eine oder andere Werbung austauschen. Das hat man dann auch schön gesehen, wenn die dann die Beyoncé-Plakate an der Wand hängen und lauter so Sachen. Oder eine Blockbuster-Videothek hat man irgendwo im Hintergrund gesehen. So Sachen, die es halt nicht mehr gibt heutzutage. Aber 80 Millionen.
Ja. Das weiß man sowieso nicht, wo das Geld immer hinfließt irgendwie. Das ist echt schwierig. Aber wenn man dann irgendwie andere Filme sieht mit wesentlich weniger Budget, die da aber viel mehr rocken, irgendwie weiß auch nicht. Aber wie Stefan ja auch schon sagte, die Luft ist raus aus diesen ganzen Comic-Geschichten.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal gerade nachgeschlagen, wie viel der jetzt weltweit eigentlich eingespielt hat. Er hat tatsächlich die 100 Millionen noch geknackt, aber ja, es ist halt kein kommerzieller Erfolg, allein durch die Werbekosten und so ist er auf jeden Fall im Minus gelandet.
Ja.
Aber er hat tatsächlich 100 Millionen 200.000, also knapp 100 Millionen 300.000 eingespielt.
Aber da wird er zumindest jetzt auf Netflix wieder, weil wir haben ja auch geguckt, aber ich glaube, sowas zieht dann halt auf Netflix gut.
Ja, und ein paar Leute kaufen sich den Film ja auch,
nicht wahr? Ja.
Genau, also da sind auch noch ein paar Dollar, Euros reingekommen. Aber trotzdem gilt er ja auch als Beispiel für einfach einen schlechten Film. Er hat ja einen schlechten Ruf.
Ja.
Der Film. Den muss ich jetzt, also der teilweise so wirklich so abgrundtief schlecht gemacht. Er ist weit entfernt davon, ein guter Film zu sein, aber da ist dann schon auch, glaube ich, ein bisschen viel Polemik dann auch dabei. Also so,
ja,
so.
Natürlich, das schaukelt sich dann auch hoch. Ich glaube, also das ist, glaube ich,
unbestritten. Klar, es gibt wesentlich schlechtere Filme, absolut. Ne? Die sehe ich auch, aber es macht ja dann auch Spaß, einfach drauf zu hauen. Ja. Ne? Morbius wurde irgendwann zu einem Meme-Kandidat bei bestimmten Sachen, dieses It's Morbin Time und so. Hier gibt es nicht mal das so ungefähr, sondern da wird, ich weiß gar nicht, warum man ihn so scheiße findet, aber einfach.
Ja, er ist ja schon schlecht und ich meine, die Anspruchshaltung war halt einfach auch größer in dem Sinne, weil erstens mal von den Spider-Man-Filmen her hat ja auch jeder eine gewisse Erwartungshaltung und die war einfach nicht gegeben. Und dann glaube ich, ist tatsächlich auch ein Problem, es kennt halt nicht jeder die Geschichten und so. Und wenn du dann halt auch darauf wartest, dass die drei Mädels da ihre Fähigkeiten haben und die kommen nicht und wenn du das alles einfach zusammenzählst, dann ja, ist es nachvollziehbar. Und wenn dann die ersten schlechten Kritiken da sind und halt den Film niedermachen, dann ist es ein leichtes, auf den Zug aufzuspringen. Und er bietet halt auch einfach die Angriffsfläche dazu.
Ja, das stimmt. Ja, ja, es ist, glaube ich, wirklich viel, dass auch fürs Promomaterial einfach die Szenen mit aus dieser Zukunftsvision genommen wurden, wo man Sidney Sweeney und so im Kostüm sah. Und alles Mögliche.
Ja, und dann denkst du, oh, ja, cool, da freue ich mich drauf oder so. Und dann kommt halt davon nichts, sondern nur in so Visionen, so kurze Bruchstücke. Und dann ist das einfach doof.
Ja, und das hat sich ja relativ schnell auch rumgesprochen einfach. Und dann war der Ofen eh aus.
Ja.
Ja, ja, okay. Ich würde fast sagen, wir könnten so langsam zu unserem Fazit beziehungsweise zu unseren Bewertungen kommen. Oder gibt es von eurer Seite noch inhaltlich irgendwas beizusteuern?
Nee, ich glaube, wir haben eigentlich das Wichtigste durch. Ich glaube, es ist nicht schlimm, dass da nichts mehr kommt.
Na. Ja, wer weiß, ob vielleicht.
Na, ich glaube
nicht. Ja noch die
ich glaube nicht.
Durchschlagende Idee, dass, dass sich hundertprozentig sicher sind, aber ich glaube es auch fast nicht. Dass
weil ich glaube, die haben eh schon auch festgestellt, Comic-Verfilmung,
Ja, also ist ja allgemein so ein bisschen diese Übersättigung mittlerweile da.
Ich glaube,
also
die jetzt so in die Planung abgeschlossen sind und wo halt schon weiter fortgeschritten sind, die machen sie noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass neue Projekte da noch ein Greenlight bekommen.
Ah. Zumindest nicht aus dem Bereich.
Ne? Nee. Ich habe ja zumindest schon Kinokarten für Deadpool und Wolverine. Ah. Für Comic-Verfilmung.
Kann dir keiner helfen.
Nein. Also ich mochte den ersten Deadpool tatsächlich. Den zweiten fand ich schon so ein bisschen anstrengend mit dem ganzen noch mehr Humor und so. Und jetzt bei dem muss ich sagen, da die Trailer habe ich, ich war ja auch ein paar Mal im Kino in letzter Zeit, auch im Urlaub und da gab es die Trailer und jetzt auch auf Deutsch den Trailer vor Maxine und so und der holt mich nicht mehr ab, muss ich sagen. Also irgendwann werde ich bestimmt gucken, ich habe auch den zweiten zu Hause irgendwann geguckt, war jetzt nicht so begeistert, aber so schlecht war er auch nicht, aber ich habe irgendwie auch gar kein Interesse, den zu gucken, muss ich sagen. So geil ich Wolverine auch damals fand, aber ich muss sagen, mit Logan hatte der einen coolen Abschluss und dass ihn jetzt, ja, auch auf dieser Metaebene, ja, hat irgendwie einen gewissen Reiz, aber im Kino definitiv nicht, wenn er denn irgendwann mal wie jetzt mit dem Web verfügbar ist, sodass man ihn einfach sich mal angucken kann, ohne extra Kosten irgendwie, dann würde ich ihn mir angucken, aber er reizt mich nicht, er reizt mich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass er wirklich schlecht ist, aber er reizt mich null, muss ich gestehen. Und ich bin auch so ein bisschen einfach übersättigt mit Ryan Reynolds und seinem Humor.
Ja, er ist halt immer wieder das Gleiche dann bei Ryan Reynolds.
Ja. Und deswegen muss ich sagen, er wird ein super mega Erfolg werden. Da deutet alles drauf hin, dass der richtig viel Asche einspielen wird.
Bestimmt.
Und dann werden sich einige wieder bestätigt fühlen.
Ich habe
Aber dann
Mach fertig.
Nee, ich wollte nur sagen, dann werden sich einige wieder bestätigt fühlen und sagen, hey, Comic-Verfilmungen sind doch nicht tot. Sehe ich aber nicht so. Die müssen sich definitiv was anderes einfallen lassen, um da noch wieder irgendwie frischen Wind reinzubekommen. Ich weiß auch nicht jetzt, wo Marvel und die 20th Century Fox oder beziehungsweise halt die X-Men mit drin sind und die Sony-Dinger eventuell auch mit drin sind. Das hatte sich ja schon bei Spider-Man mit der Figur angedeutet, dass er ja auch bei den Avengers-Filmen da irgendwie mit dabei war. Diese ganzen Verflechtungen, ich glaube nicht, dass das so die große Zukunft hat. Und ich hatte tatsächlich jetzt auch irgendwie gelesen, dass die Russo-Brüder irgendwie zwei neue Avengers-Filme drehen wollen. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. Und wenn sie sich da nicht noch was Neues wirklich raussuchen, auch so diese ganzen Black Widow und was da alles war.
Ich hab mir noch nicht mal diesen neuen Captain America Trailer angesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich.
Ja, brauchst du auch nicht. Es ist einfach das Übliche, ne? Also.
Ja, ist das Übliche. Du sagst es. Also, ja. Der Trailer sieht an sich nicht schlecht aus und er sieht wie auch der Winter Soldier, sieht da wie so ein etwas geerdeterer, mehr so Action-Thriller-lastiger Film aus. Aber es ist halt, ja, ne, es baut halt auf diese Fernsehserie auf, wo Anthony Mackie ja jetzt der Captain America ist. Und da habe ich auch, wie gesagt, keine Lust drauf. Einfach so, dieses Ganze ist so sehr miteinander verflochten. Klar kann man es auch einzeln gucken, aber ja. Da war ich irgendwann raus. Und wo ich gesagt habe, ich habe auch kein Interesse dran, mir irgendwann, die ganzen Filme zu gucken.
Ja. Irgendwann verlierst du halt auch einfach den Überblick mit diesen ganzen Filmen und Serien. Ich finde es ja grundsätzlich nicht verkehrt, dass man da so ein bisschen aufeinander aufbaut oder so, aber es wird halt irgendwie, keine Ahnung, nach 30, 40 Filmen oder so und dann noch zwei Handvoll Serien dazu, ja. Hat es halt irgendwie ein Unding, da überall genau. Auf dem Laufenden zu bleiben. Oder ich kann auch nicht alles anschauen. Also es geht halt einfach auch nicht. Ich will auch gar nicht alles anschauen.
Ich gucke Filme, damit ich was Neues sehe, was Außergewöhnliches, ja. Was natürlich Unterhaltsames und auch Schräges oder auch was Blutiges, aber ich will halt nicht eine tausendste Comic-Verfilmung. Und wenn es eine Comic-Verfilmung ist, dann will ich was sehen, was ich nicht kenne oder was mich überrascht.
Ne? Und ja, und jemanden wie mich, sag ich mal, wenn ich dranbleiben möchte, müsste ich mir Disney Plus holen.
Ja.
Weil da laufen diese Serien. Ne? Genau. Und da müsste ich mir da den mit Anthony Mackie angucken, um überhaupt zu wissen, warum er jetzt eigentlich der neue Captain America ist.
Ja.
Aber ich habe auch keine Lust, mir Disney Plus zu holen wegen sowas. Und mir dann diese Serien.
Lohnt sich auch nicht. Weil das Problem ist halt, oder mir geht es ja, weil in den Serien ist es halt nur in die Länge gezogen. Aber es bietet nichts Neues oder anderes. Ne? Also. Und ja, nochmal kurz zu Deadpool zurückzukommen, ja. Bevor ich das vergesse. Was mich halt da total abschreckt jetzt beim Neuen, ist auch der Regisseur, Sean Levy. Der ist ein ordentlicher Regisseur, aber wenn du halt guckst, was er bis jetzt gemacht hat, Nachts im Museum, den Free Guy mit Reynolds, dann diesen Real Steel mit Hugh Jackman, mit diesen boxenden. Das sind alles
mit den Robotern. Oder?
Genau, das sind halt alles so Family-Filme. Und ich habe auch schon ein Zitat gelesen, dass im Endeffekt Deadpool und Wolverine neben dem ganzen Blut und dem halt auch ein Family-Film ist. So, wo ich mir dann auch denke.
Wie Fast and Furious.
Ja, so ungefähr Familie und bla. Und dann habe ich halt null Böcke drauf.
Ja.
Ne? Also. Ja.
Hat der nicht diesen anderen Film mit Brian Reynolds für Netflix gemacht, so einen Science-Fiction-Film, den wir auch irgendwie
in einem Podcast? Ja, The Adam Project hat er auch gemacht.
Ah, der, genau.
Ja, auch diesen.
Der ist doch auch.
Ja. Also, wo du auch siehst, ich meine, die arbeiten alle zusammen, das ist so ein Hand in Hand und wir schustern uns das Zeug zu, was mich auch irgendwie annervt, aber wo du halt auch, wenn du halt den gleichen Regisseur hast, der immer den gleichen Schauspieler hat, dann wirkt es auch alles gleich. Weil die kennen sich und jeder macht sein Ding und da ist kein also ich, für mich wirkt es nicht so, als würde dann irgendwie so ein Schauspieler Ryan Reynolds, also so ein Regisseur Ryan Reynolds als Schauspieler fordern, sondern Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds. So, ne? Mit einem anderen Regisseur, ich sage mal übertrieben, wenn jetzt Tarantino Reynolds in irgendeine Rolle casten würde, dann würde der den fordern oder was von ihm verlangen, was er vielleicht sonst nicht macht, dann wäre es interessant. Wenn ein Regisseur kommt, der mit dem den dritten, vierten, fünften Film dreht, dann sage ich, ja, dann ist das ein Klassentreffen, die haben ihren Spaß zusammen und machen das, was sie immer machen. Da ja. habe ich keinen Bock auf den Film.
Aber ist das, also auch wenn jemand anders Deadpool 3 gedreht hätte, wäre es immer noch Deadpool mit Ryan Reynolds gewesen, ne?
Ja.
Weil die Figur ist einfach so, er hat die Figur gemacht, muss man ja auch sagen, ganz klar. Man
muss ihm auch zugute halten, er hat da ja auch jahrelang
richtig
dafür gekämpft,
ja,
um diesen Film irgendwie
aber zu machen. Aber dann hätte ich auch einen gemacht und hätte gesagt, okay, und jetzt habe ich es geschafft ja. und das ist was und da bin ich stolz drauf. Aber es wird halt wieder zu Tode gedreht.
So, so ja. funktioniert ja. Hollywood halt nicht.
Ja, natürlich, ja. logisch, klar. Aber, und auch da, auch wieder mein Vorwurf, es wird nichts Neues daraus gemacht, sondern, wie du sagst, er hat es gemacht, aber jeder Deadpool ist gleich. Er bleibt gleich, er macht die gleichen schlechten Witze. Warum brauche ich da drei Filme, um dreimal dasselbe zu sehen?
Ja, jetzt ist, ja, Meta war schon vorher. Tatsächlich ja. finde ich es ganz, also es ist schon irgendwie amüsant, dass er die Deadpool-Figur ja auch schon im Trailer als Marvel-Jesus bezeichnet, um endlich wieder einen Marvel-Erfolg rauszuhauen. Und nach den letzten Flops oder Enttäuschung wird der Film auch gut laufen für Marvel. Das ist schon ganz nett, in Anführungsstrichen. Aber es reizt mich
halt ja, nicht. Ja, aber auch Sinn. So vorhersehbar schon wieder.
Ja, weißt ja, du
das, was ich meine?
Ja.
Also es ist ja nicht überraschend oder innovativ oder irgendwas, sondern es ist so vorhersehbar und ja, im ja. Endeffekt auch nur dazu da, ich generiere Geld. So.
Ja, aber
da geht es nicht um den künstlerischen diese, Wert ja, und gar nicht. Null. Wenn ich,
ja, aber, na? Der muss ja gefühlt 20 andere Filme gegenfinanzieren, damit jetzt.
Ja, das stimmt.
Ja, und, ist ja okay, aber dann trotzdem muss man dann, kann man doch kritisch sein. Aber das ist ja, wird ja da gar nicht erwartet, sondern im Endeffekt rennen alle ins Kino. Oh, was für ein toller Film, der hat ja so viel Spaß gemacht. Ähnlich wie sie Madame Web zerrissen haben, ja. so hast du hier gar keine Möglichkeit, den schlecht zu finden, in Anführungsstrichen.
Ich kann jetzt gar nicht abstreiten, dass ich diesen durchaus infantilen Humor, auch aus den Trailern, dass ich das nach wie vor lustig finde.
Ist ja auch in Ordnung. Jetzt
absolut. Und, ne? Ich hoffe auch, dass du Spaß mit dem Film hast, weißt du? Also,
ja,
also gar keine Frage.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein vergnüglicher Abend da im Kino werden wird. Aber klar bin ich auch bei euch. Künstlerisch anspruchsvoll wird es sicherlich nicht werden.
Das nein, ist halt auch, muss er auch gar nicht sein. Aber ja. warum kann ich dann nicht trotzdem irgendwie mal was versuchen, weißt du? So, weil erfolgreich ja. ist er ja eh schon. So, also erstens mal, wie Stefan auch schon sagen, hole ich einen alten, im Rente stehenden Typen wieder vor so ja. mit Wolverine, der eigentlich mit Logan einen schönen Abgang hatte. Weißt du, wo ich sage, okay, und nein, warum kann ich dann nicht jemanden anders nehmen oder so? Nein, muss ich den nehmen? So, das wirkt halt alles so für mich halt einfach todeslangweilig dann dadurch schon.
Meinst du, was riskieren, wie ja. Thor Ragnarok, wenn dann Thor kurze Haare hat oder so?
Zum Beispiel, ja, ich meine, da hat auch, klar, den mag auch nicht jeder, aber da wurde wenigstens was versucht. Danach, der zweite war dann schon wieder zu viel. Das war auch wieder eigentlich das gleiche, nur ein bisschen mehr drauf. Ja. Und das war dann auch nicht so erfolgreich. Es war, ne, so. Aber wenn ich halt immer nur so auf die Nummer sicher gehe, ich weiß es nicht. Also klar, wie du sagst, es finanziert wieder andere Filme, das ist wieder das Gute. Aber ich weiß nicht. Also mir kommt es halt ja. einfach.
Aber da muss man sich halt dann irgendwie, glaube ich, auch einfach davon lösen, dass das halt in diesem Comic-Genre oder bei diesen Comic-Verfilmungen in Teilen passiert es ja mit die animierten Spider-Man-Filme haben wir ja vorhin schon mal kurz benannt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wird es halt in diesem Comic-Genre nicht der Fall sein. Da muss man sich halt dann irgendwo
ja, aber
anders hin orientieren oder es gibt ja dann durchaus auch den ein oder anderen Superheldenfilm, der halt nicht diesen Konventionen entspricht. Keine Ahnung, wie hieß der mit Michael Keaton? Bird Eater, oder?
Was?
Oder? Birdman. Ja,
das war Bird aber Eater. Keine Comic-Verfilmung, oder? Also
nein, aber nicht ein Superheldenfilm. Ein Superheldenfilm war es.
Ja,
so ein ja, Superhelden. Okay, ja, aber der hat also eine ganz andere Ausgangssituation in dem
genau,
Sinne.
Genau, aber gibt es ja dann durchaus auch andere Filme, wenn man sich für Superhelden interessiert, die halt ein anderes Muster verfolgen und die halt nicht dieses klassische, ich sage jetzt mal, diesen Multiverse-Ansatz zu Tode reiten.
Ja, aber auch da hätte ich doch zum Beispiel, ich meine, es egal ob Marvel, DC, es gibt ja auch, erstens gibt es ja noch andere Comicbuchverlage, in Anführungsstrichen, die jetzt vielleicht nicht so groß sind, aber ich habe ja einen riesen Fundus an Comics eigentlich, wo man doch ja auch sagen könnte, oder es gibt ja auch so nicht so die netten Comics, sage ich jetzt mal, wo auch ein paar, mir fällt da jetzt nicht ein, aber auch so ein Space-Typi auf dem Motorrad, den hätte ich meinst super.
Aber nicht Lobo,
doch, oder? Lobo, genau.
Lobo,
tatsächlich. Ja, tatsächlich, okay. Lobo. Wo ich zum Beispiel Deadpool versus Lobo oder so, wo ich halt wirklich zwei so total schräge Charaktere, ne, dann ja aufeinander hetzen könnte, zum Beispiel auch als Gegner oder so. Ich weiß nicht, ob das Universum hergeben würde oder was, man, aber ist ja völlig wurscht. Aber den kennt halt vielleicht nicht jeder, aber der ist genauso schräg wie Deadpool und da könnte man was draus machen, sage ich jetzt mal. So wäre für viele vielleicht auch eher ein bisschen überraschender dann oder so und nicht zum x-ten Mal Wolverine zum Beispiel. So, das fehlt mir einfach. Wo ich sage, ja. Und was ich mir zum Beispiel auch jetzt noch gar nicht vorstellen kann, ist Bösewicht jetzt bei Deadpool gegen Wolverine. Du hast hier zwei richtige over the top sozusagen und ich glaube ja einmal Corrin spielt die Bösewichtin in dem Film, aber wie fies müsste die sein eigentlich, um gegen die zwei bestehen zu können?
Ja, das wird auch wieder so ein Bösewicht, der im Schatten ist, einfach sein. Ja, ne? Also die beiden sind die Show-Stealer da.
Ja.
Und
da kommst der Bösewicht du null ist so ein Mittel an, zum Zweck. Genau. Also da kommst du ja, selbst wenn sie es gut macht, so, aber allein schon von ihrer Story oder was die ihr auf den Leib schreiben, wird die da nie gegen ankommen. Und das reduziert für mich den Film schon wieder auf uninteressant. Selbst wenn ich sage würde, okay, könnte ich mir jetzt vorstellen, aber du hast keinen Bösewicht, der dagegen bestehen könnte.
Ich bin gespannt, was Wolfgang erzählt.
Ja, absolut.
Kommt.
Ne? Wir sind jetzt ein bisschen abgewichen vom eigentlichen.
Ja, man macht ja nichts.
Im Gegenteil, ist ja interessant. Genau. Trotzdem könnten wir jetzt zurückkehren zur Bewertung.
Okay. Stimmt, da war ja noch was.
Da war noch was. Genau.
Gut, Wolfgang, schieß los.
Ja, so mit Hängen und Würgen 5/10.
Ja, so weit komme ich nicht, aber...
Das denke ich mir schon.
Ich tue mich schwer, ich weiß es nicht, aber ich glaube mehr...
-7/10.
Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob ich 2/5 geben kann oder ob es nur 1,5 sind. Also irgendwo da dazwischen, 1,75. Nein.
5 oder von 10?
Von 5. Also 2 oder 4/10, so irgendwo, oder 3, sagen wir 3/10.
Ich bin auch bei einer 3/10, kann ich glatt so sagen. Ja. Also der war okay, aber ne, die Fehler sind da. Letztendlich fand ich mich jetzt nicht berauschend unterhalten.
Nee.
Und
er geht so vorbei und dann, ne, und dann.
Genau, also für mich so ein klassischer 3/10 Kandidat. Ist völlig okay. Wäre der jetzt auch noch scheiße inszeniert, würde ich auch eine 2 geben, aber...
Nee, ich sag mal so, grundsätzlich die Optik und Kamera und das war alles in Ordnung. Da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, oh, das ist jetzt völlig für den Arsch oder so.
Genau, und auch die Darsteller haben wir ja erwähnt, waren auch prinzipiell okay, aber es fehlte einfach viel.
Ja,
und
weder Regie noch Drehbuch gaben halt viel her. Ich glaube, das ist das größte Problem an dem Ding.
Und dann noch so Probleme, wie wir sie auch aufgeführt haben an dem Film. Und dementsprechend, 3/10.
Ja, bin ich auch dabei.
Okay, supi. Dann würde ich sagen, haben wir diese Jubiläumsausgabe gut hinter uns gebracht. Mir hat es Spaß gemacht, auch mit unserem Abschweifen. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid bei den nächsten 250 Folgen auch dabei. Wir geben uns Mühe, dass wir es hinkriegen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.